Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 5. April. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich auch heute Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Na, wie geht's? Alles fit?
Ich habe immer noch ein Grinsen im Gesicht von letzten Samstag, Mann. Hoffe, dir geht's auch so.
Mir ging's bis heute Morgen so. Bis Montagmorgen ging's mir so. Montagmorgen gehe ich ins Bad und plötzlich lacht mich da ein fremder Mann an.
Ich hab Gott. Das? Und hat sagt, ja scheiß gute Laune, das geht ja gar nicht.
Ja, das hat mein Montagsmuffel total gestört und seitdem war das Grinsen auch schon wieder von dannen. Dann habe ich aber die Zusammenfassungen der Sportschau geguckt und seitdem kriege ich das blöde, leicht senile Grinsen nicht mehr aus der Fresse. Es ist immer noch wunderschön. Ja,
du hast echt durchgezogen, hast du Live-Reaction Stream gemacht.
Ah, Mann, was hätte ich denn sollen machen? Und? Matze hat mich angerufen.
Wie war das?
Ey, ohne Mist, Matze ruft mich an. Da war er auf dem Weg nach Kaiserslautern zum Spiel. Du, ich habe die Community jetzt so gemeint. Ne, der hatte anscheinend irgendwie Insta-Post oder irgendwas hat er gemacht.
Ja, genau, da habe ich gesehen, ja. So bin ich
ja
drauf.
Ja, das habe ich dann auch gesehen. Weißt du, er schickt mir dann so diese WhatsApp-Sprachmitteilung und ich denke so, nee, hat er nicht. Ach Quatsch, der regt dich nur auf, ne? Der will dich nur ärgern. Gucke ich so dann doch, weil ich neugierig war und ich keine WhatsApp-Antwort mehr von ihm bekommen habe. Also, ach scheiße, warum macht er sowas? Und auf einmal merke ich dann so, dass ich so diverse Nachrichten schon auf der Insta-Seite da hatte, ne, im Account. Mhm. Und dann, ach nee. Ja gut, dann muss ich es jetzt machen. So, dann einfach schnell improvisiert. Fragt nicht, wie es hier ausgesehen hat. Meine Fresse. Ja. Aber Spaß gemacht, aber ich habe trotzdem, der Pulli, der war klatschnass geschwitzt. Weil du musst ja dann aufpassen, was du dann sagst, wenn du so ein Spiel siehst.
Ja, das ist das. Ja, ich habe mit Jan jetzt schon öfters mal drüber geredet, sowas zumindest theoretisch zu machen. Und ich sage ja immer noch, dass es nichts für mich ist, weil ich mich während den 90 Minuten, da kommen dann vielleicht. Nee, das ist nichts.
Naja, ich habe dann auch, weil das Setup dann noch so zusammengewürfelt war, ne, mit einer Kamera, die eigentlich gar nicht für Livestreaming ausgelegt ist und so. Alter. Der ganze Pulli war klatschnass. Ich bin nach dem Spiel, bin ich unter die Dusche und danach bin ich einfach so fast bewusstlos ins Bett gefallen. Es war wirklich, es war unterhaltsam. Es war wirklich lustig mit den Leuten im Chat. Es waren auch ein paar da. Haben, glaube ich, über 1000 Leute haben mitgeguckt, aber ich kann es mir nicht erklären, weshalb man da zuguckt, wenn doch das Ganze im Free-TV auch noch läuft, ne? Und bei mir hat man keinen Kommentarton gehört und kein Bild, logischerweise.
Und noch zeitversetzt dann, ne?
Ja, und noch zeitversetzt, das war ja noch das Skurrile. Also darüber haben sich ein paar auch noch kaputt gelacht. Weil ich dann plötzlich ausgeflippt bin und die gesagt, ach so, ja, das hatte ich irgendwie schon vor einer Minute. So, was? Ja, aber es war lustig auf jeden Fall. Doch, Sebastian, das müssen wir zu zweit auch irgendwann mal machen.
Okay. Nichtsdestotrotz, letzte Woche gab es ja, bevor wir jetzt noch zum Spiel kommen, zum anderen großen Thema, letzte Woche gab es ja noch zwei interessante News. Einmal hat ja Henrik Zuck verlängert.
Genau. Ja.
Und zum Zweiten wurde ja Dirk Schuster auf der PK gefragt, ob jetzt Kevin Kraus sich der Vertrag verlängert hat. Und die Antwort von Dirk Schuster war kurz und knapp: Ich glaube, Ihre Information, die Sie da haben, ist, oder die Information, die Sie haben, ist richtig. Okay. Dann werde mal das nur als Ja.
Naja, ich meine, das hat es ja schon mal vor ein paar Wochen gehießen, ne? Dass sich der Vertrag von Kevin ja ohnehin irgendwie verlängert nach so und so viel Spielen. Das war ja bekannt. Und das war jetzt so die Bestätigung. Das kann man schon so sehen.
Genau, richtig. Ja. Aber wie trocken er darauf reagiert hat, fand ich dann auch schon sehr geil.
Dafür gab es aber eine Situation in der PK vorm Spiel, wo Dirk Schuster alles andere als locker gewirkt hatte, finde ich. Also das war so die Nummer.
Was meinst du?
Da hatte der, warte, von RPR, wie heißt er noch? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich kann mir doch so schlecht die Namen merken, Mensch. Ach, ich komme nicht mehr drauf, wer es war. Der Herr von RPR hatte so gefragt, ja, wie ist denn das? Schnelles Umschaltspiel vielleicht, ne, oder so. Und da meinte dann Dirk Schuster, so ein bisschen eingeschnappt hat er auf mich gewirkt. Da hat der Herr von RPR dann nochmal die Frage umformuliert, was ist denn heute los, ey, umformuliert. Und dann meinte er so, sie haben einen sehr hohen Fußball-Sachverstand. So.
Ja.
Fach-Sachverstand, Himmel, Arsch und Zwirn, Entschuldigung.
Das war doch auch die Frage, dass, oder die Aussage, dass man ja in München zwei Toren brauchen würde, oder war
genau, das? Genau, das war das, ja. Genau. Ah, wie
behalten Sie das Mikrofon gerade?
Ah, ja, ja, behalten Sie das Mikrofon mal noch. Also ich glaube, das hat er zunächst als Angriff gesehen, ne? Weil er sich vielleicht so in die Arbeit hineingefuscht fühlte oder so. Also reine, also keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber so erklärte sich es mir einfach mal so. So wirkte es auf mich. Oh Gott, ey, ist es zu spät für mich heute? Merkt man, ne? Und da wirkte Dirk nicht so souverän, finde ich. Also da hast du echt so meinen können, oh Gott, wenn der jetzt aufsteht, der kickt ihn einfach vom Stuhl. So.
Ja. Ja, die war auf jeden Fall. Also die Situation, die du da meinst, ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen und ja, war ein bisschen merkwürdig. Aber ich hätte jetzt nicht das unbedingt so interpretiert, dass er da sich ein bisschen angegriffen gefühlt hat, aber ja.
Es gab ja sonst
guck ich mir dann nochmal genauer an. Das
irgendwie so negativ zu sehen, weißt du, so zu
reagieren. Nee, deswegen.
Also so fand ich irgendwie so, naja. Nee, aber ansonsten war es eine gute PK, so. Das kann ich ja jetzt so.
Und auch wieder lange, ich glaube, es war eine halbe Stunde oder so.
Ja, das war ja, schon ja.
Krass, ne? Wie lange die PKs sind. Und also wenn ich mal so an die frühere PKs denke, also jetzt nicht unbedingt mit Antwerpen, aber sonstiges, dann war das oft relativ langweilig. Und bei Dirk Schuster bin ich da immer gebannt, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich höre da immer gerne zu, auch wenn er dann ja die Gegner analysiert und so weiter, das ist dann doch schon immer recht
ja, interessant. Ja, also es ist immer so Teil, ne? Teils. Gott, es tut mir wirklich leid heute. Der eine Teil besteht dann meist so aus guter Analyse, aber auch nicht vollständig, das macht er clever. Und auf der anderen Seite ist es dann aber so, er hebt die Pluspunkte hoch des Gegners. Und das ist das, was so einige Leute in den Foren so schreiben oder auf Facebooks mit, der lobt die alle in den Himmel und so. Nee, weil ich glaube, Dirk Schuster verrät einfach die Schwachstellen nicht. So, der hebt die natürlich nur die positiven Punkte auf.
Natürlich
hebt er. Sonst ist er doch durchschaubar. So, der weiß doch, was er macht.
Ja, definitiv.
Also hoffe ich. Scherz beiseite. Also ich bin davon überzeugt, dass er weiß, was er macht und was er sagt und was er nicht sagt und achtet mal einfach so bei der nächsten PK drauf, der lobt die nicht in den Himmel, sondern er erwähnt die Pluspunkte oder die starken Punkte und die anderen lässt er weg. Und das hat natürlich seinen Grund.
Ja, und auch wenn man die PKs dann näher betrachtet und man sieht dann später das Spiel, muss man ja auch sagen, er hat ja immer recht. Oder meistens recht mit dem, was er da analysiert hat.
Naja, weil die Gegner ja zumeist immer dieselbe Linie beihalten, ne? Es sei denn natürlich,
die Spieler, ja.
Es sei natürlich, wir kommen jetzt ums Eck und wechseln, dass man nicht mehr über Beuth viel versuchen, sondern mehr über Depreville beispielsweise. Und dann sind die Gegner auch plötzlich aufgeschmissen, ne? Wie man jetzt zuletzt gesehen hat. So, sie haben immer nur, also gefühlt, nicht immer nur, das ist falsch, aber häufig hat der Gegner den Fokus vorne auf Beuth, dass der auf jeden Fall immer zugedeckt ist mit, was bei sich, zwei, drei Abwehrspielern. Dann aber jemand aus der Distanz, ne, so eine hängende Spitze, wie es so schön heißt, wie Depreville, ey, dann deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass Depreville von der Bank kommt. Wobei ich natürlich auch bei den Leuten bin, die sagen, ich würde gern mal Depreville von Anfang an erleben. Ja, würde ich auch gern. So, also einfach nur mal, um zu sehen, was passiert.
Ja, also ich war ja letzte Woche beim Training. Gab ja ein öffentliches Training letzte Woche. Und da gab es so ein paar Spieler, die sehr auffällig waren. Und da war Depreville auf jeden Fall dabei. Und man kann auch nur sagen, der Schuss, den er da beim 1-2, das war kein Zufall. Also der hat tatsächlich so einen feinen Fuß. Und gerade beim Training, wenn die dann halt mal so 10, 20 Schüsse da abballern, dann kann man das ja noch ein bisschen besser beurteilen wie im Spiel. Und das ist halt, boah, du siehst schon, der hat es richtig, richtig drauf. Und der hat auch im Training richtig abgeliefert, finde ich. Also der hat mir echt super gefallen. Und ich habe auch schon gehofft, dass er da am Samstag dann auch spielen wird. Also gegen Heidenheim. Und wer mir auch gut gefallen hat, war, wie ich jetzt gelernt habe, Bobo, also Tomiak. Der war auch richtig gut drauf an dem Tag. Und so, ich will nicht auf alle Spiele eingehen, aber so der Gesamteindruck, den ich im Training hatte, hat sich dann auch im Spiel tatsächlich bestätigt. Auch die Negativbeispiele hat sich dann doch so bestätigt während dem Spiel, muss ich sagen. Aber ja, zum Spiel kommen wir, glaube ich, später. Ne?
Genau. Also bevor wir uns jetzt hier festquasseln, lieber Sebastian, natürlich können wir Stunden füllen, wie du weißt, danke für die iMessage, Sebastian, wie du sicher weißt, es wäre aber relativ langweilig, wenn es nur uns gäbe. Also bekanntlich gibt es ja noch andere Vereine in den Ligen und wir reisen am kommenden Spieltag nach Braunschweig und von daher haben wir uns heute eingeladen, den Kiwi vom Block 210. Hallo Kiwi.
Hallo.
Hey Kiwi, ich hätte anfänglich eine Frage. Wie kommt man auf diesen Nickname? Wieso Kiwi?
Das ist schon einige Jahre her, das war in der Grundschule noch, da haben wir irgendwie alle Fruchtnamen bekommen oder sowas. Und dann ist ja Kiwi-Bein stand und weil mein Sitznachbar meinte, Kevin wird mit V geschrieben, wird ich als Kiwi auch mit V geschrieben. Das hat sich jetzt irgendwie 20 Jahre lang gehalten. Ist da geblieben.
Sehr schön. Das war so die erste Frage, die sich bei mir aufdrängt. So, wieso heißt der Kiwi?
Ja, wir hatten, als ich vor Fußball gespielt hatte, hatten wir immer mindestens einen weiteren Kevin noch in der Mannschaft. Und dann, ja, wurde am Ende keiner Kevin genannt, aber hatte die bei so einem Spitznamen und hat sich jetzt nochmal verstärkt.
Ey, aber das lässt sich super brüllen, gerade auf dem Sportplatz. Kiwi!
Ja, stimmt. Ja,
sehr schön.
Ja, aber dann stell dich doch mal ein bisschen vor und vielleicht auch, wo du herkommst. Stell dich einfach mal vor.
Ja, ich bin Kiwi, 26 Jahre alt seit kurzem. Komme aus der Nähe vom Braunschweig. Also ich wohne in einem Ortsteil in einem anderen Landkreis, aber ja. 8 Kilometer Luftlinie vom Stadion entfernt, also eigentlich direkt an Braunschweig dran. Gehe seit 2006 regelmäßig zur Eintracht, fahre 2007 regelmäßig auswärts und habe seit 2013 eine Dauerkarte auswärts und seit 2008 eine Dauerkarte im Heimbereich. Stehe seit 2006 auch immer am gleichen Fleck in der Wohnzimmer der Südkurve. Und dann kam 2018 irgendwann um die Zeit rum auch die Phase, wo ich dann so hin und wieder mal zu den anderen Teams gegangen bin bei unserer Eintracht, also nicht nur zu Profis, sondern auch zur U23, zur A-Jugend, B-Jugend, zu den Frauen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, weil ich auf Instagram mal schon Bilder gemacht habe bei den Spielen dann, so ein bisschen, hat es so weiterentwickelt, habe so ein bisschen Spielberichte meistens über Tore geschrieben, dann habe ich irgendwann einen Podcast, einen Blog angefangen. Und dann hat es jetzt Juni oder Juli letzten Jahres habe ich mich mit ein paar anderen Leuten zusammengeschlossen, mit denen ich vorher schon einen Podcast gemacht habe, auch im Zuge der Saison 18-19, weil wir nach der Gesprächsbedarf hatten. Da sind wir ja, nachdem wir vorher fast in die erste Liga aufgestiegen waren, fast in die vierte Liga abgestiegen. Daraus haben wir uns halt zusammengefunden. Jetzt haben wir bei 210.de verschiedene Projekte zusammengeführt. Da gibt es einen Podcast von dem Thomas. Jussi, unser finnischer Datenexperte, macht da Datenanalysen und ich berichte halt über alles, was ich so besuche und auch Gegnergespräche, ne, das könnt ihr bei uns auch noch am Freitag lesen mit einem besonderen Gast und halt, was da sonst um die Eintracht passiert.
Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall. Also kann man das so sagen, dass die Not euch damals so zusammengeschweißt hat, dieses Projekt da zu starten, ja?
Ja, ich hatte damals noch nur mit Tobi zusammen einen Podcast aufgenommen über alle Spiele unterhalten von den Saisons 16, 17 und 17, 18 und 18, 19. Wo es von sehr gut zu sehr schlecht gelaufen ist und wir dann ja mit einem Tor runter für die Klasse gehalten haben, im direkten Duell mit der Cottbus damals. Mhm. Das war so traumatisiert, dass man das erstmal von der Seele reden musste.
Das kennen wir.
Ja. Wollte dann ist auch etwas Regelmäßiges entstanden, bis jetzt halt ja die Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir jetzt halt ja von den ehemals 4 Projekten und nur 3 aktiv laufend haben, aber kommt trotzdem regelmäßig jede Woche mehrmals was. Also wir sind trotzdem noch regelmäßig aktiv und sind doch, wie ihr gerade hört, auch öfter mal woanders zu Gast. Also uns gibt es auch weiterhin noch zu hören, zu lesen.
Ja, aber sehr interessant, weil wir haben ja unseren Podcast ja auch gestartet, als wir da 7 Spiele ohne Sieg gestartet haben, wo wir da fast abgestiegen sind. Von daher ist der Start unserer Podcasts ja doch dann mit einigen Parallelen gesegnet.
Ja, das ist, man findet die wichtigen Leute so im Schlechten, ne? Da sind die Leute, die dann auch da sind, sind die Guten sozusagen.
Ja, das war bei uns auch gerade echt eine schwere Zeit, auch schon vor der Saison, nach dem Abstieg 2018 ging es ja da bei uns schon steil bergab. Aber gut.
Ja. Ja, gemeinsam abgestiegen, gemeinsam wieder aufgestiegen, auch wenn es unser zweiter Aufstieg war.
Genau, okay. Letztes Jahr gemeinsam aufgestiegen, das ist schon ein gutes Thema, weil unsere Vereine hatten ja doch dann gewisse Berührungspunkte letzte Saison. Aber vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie du die letzten Spieltage mit Braunschweig so erlebt hast.
Ja, also die letzten beiden Spieltage waren sehr, sehr unterschiedlich. Das drittletzte Spiel haben wir in Magdeburg gewonnen und waren damit vermeintlich kurzfristig vor euch gesprungen. Und wir hatten ja nur noch wegen der Türkgücü-Sache nur noch zwei Spiele. Ja, ein Spiel, wir sind noch zwei danach. Und ja, dann hat ihr nicht mehr gewonnen und wir nicht mehr gewonnen, dann sind wir irgendwie aufgestiegen. Und das war schon sehr kurios, weil wir hätten ja gegen Wenzel Weppen selber klar machen können. Damals. Und das, ja, dann, ich weiß noch, wir hatten eine Choreo, der vorne mit seiner Pappe runtergenommen. Und wir haben, glaube ich, nach 7 Sekunden einen Elfmeter verursacht oder sowas. Dann konnte ich doch genau sehen, wie der verursacht wurde. Also wirklich eine halbe Sekunde, nachdem der ich wieder was sehen konnte, hat er ihn da hochgetreten. Und ja. Da dachte ich, eigentlich ist es vorbei. Und dann habt ihr einen Tag danach auch verloren. Und ich war damals beim Spiel von unserer zweiten Mannschaft in der Landesliga und habe mit einem Kumpel, der auch da war, über sein Handy das Spiel geguckt von euch gegen Köln. Und bei uns ist es so, unser zweites Spiel im Stadiongelände, aber auch an einem Platz. Und ein paar Meter weiter ist ein Fanhaus, wo man auch halt, wo es ein Beamer und sowas gibt, da haben auch Fans geguckt. Und die waren ein bisschen schneller als wir. Und dann haben die irgendwann halt rumgeschrien und dann, ja. Waren wir dann irgendwann sehr nervös und dann war es irgendwann dann ja auch vorbei. Aber ihr habt es ja trotzdem geschafft.
Wir wissen ja heute, wie es ausgegangen ist, von daher sei euch das
verziehen. Den allermeisten Fans ist die Wahl von zwischen euch und Dresden wohl sehr einfach, fallen, als Verein, gegen den man spielen möchte. War ich kurios. Also das habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es sowas schon mal gab, dass die beiden, die sich um den direkten Aufstiegsplatz kämpfen, die letzten beiden Spiele, beide verlieren einer so in den letzten 3 Spiele. Das ist
ja, also beide Mannschaften im Endspurt irgendwie souverän verkackt.
Was mich damals ja, oder was damals ja so besonders ärgerlich war, ich meine, das hat euch ja auch betroffen. Ihr habt, glaube ich, am 35. Spieltag oder sowas, hättet ihr gegen Türkgücü gespielt und wir am letzten Spieltag. Das hat ja das ganze Bild so ein bisschen schwieriger gemacht und das Ganze auch auszurechnen. Das war ja dann doch schon schönes Anders jedenfalls.
Ja, das stimmt. Das ist wieder irgendwie komisch gewesen. Ja, ich denke, es war immerhin so einigermaßen auszuhalten, noch weil beide so spät gegen die gespielt hätten, dass man halt nicht ganz so lange diesen Unterschied hatte, aber ja, war echt ein bisschen blöd. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass alle, die oben ganz oben standen, jetzt nicht irgendwie einer hatte verloren, einer hatte gewonnen oder sowas, aber alle gewonnen. Das hätte natürlich auch auch blöd gewesen, wenn jetzt einer schon aufgestiegen wäre, die eigentlich, wenn die das Spiel gezählt hätte, nicht aufgestiegen wäre. Aber das ist jetzt zum Glück nicht passiert. Ist auf jeden Fall wieder ein kurioser Aufstieg. Wir sind ja davor aufgestiegen, als Dritter direkt aufgestiegen, weil Bayern Zweier Erster geworden ist.
Meister wurde, genau.
Ja, und das sind wir da als Dritter direkt aufgestiegen. Jetzt sind wir so kurios wieder aufgestiegen. Das ist irgendwie merkwürdig immer.
Ja, nimmt man mit. Noch eine Frage. Marco Antwerpen ist ja dann damals mit euch aufgestiegen und wurde dann ja auch auf kuriose Art, hat man sich ja dann damals vor ihm getrennt, noch vor der Saison, glaube ich, war das, ne? Also
ja.
Seid aufgestiegen, bevor es dann die Saison gestartet hat, war er weg. Wie war denn euer Eindruck von Marco Antwerpen? Weil ich kann ja nur für uns erzählen, aber bei uns war das schon für viele jedenfalls ein großer Schock, dass man sich dann von Marco Antwerpen vor der Relegation getrennt hat. Ja, wie ist euer Eindruck gewesen von Marco Antwerpen?
Also bei uns wäre er ohne die Corona-Pause auf jeden Fall entlassen worden. Wir haben damals mehrere Spiele in Folge nicht gut gespielt und zweimal hin und zu Hause zweimal gewonnen. Aber da haben wir gegen Rostock das schlechteste Spiel aller Zeiten gespielt, das ich je gesehen habe. Hätte man noch 8-0 verlieren können oder sowas. Und danach war dann das letzte Ligaspiel auch in Deutschland, das stattgefunden hat. Normalerweise wäre er entlassen worden, dann dadurch halt nicht. Und weil unser sportlicher Leiter damals noch nicht in der Lage gewesen war, im Winter die Spieler in den Kader auszudünnen, hatten wir so einen riesen aufgeblähten Kader. Und das hat uns halt in den Corona-englischen Wochen da halt super geholfen, dass wir halt fast komplett durchtauschen konnten und dann große Fitnessvorteile hatten. Und wir sind vor allem auch dadurch aufgestiegen und dadurch, dass durch das Kurbelanski dann in Form gekommen ist. Ich glaube, das war im Verein auf einigen bewusst, dass halt nicht unbedingt nur die Leistung von Antwerpen war, der halt das clever gemacht hat mit seinem wechselnden Kader, aber man halt auch Glück hatte, dass man halt so aus Versehen so einen großen Kader hatte. Es kam auch, glaube ich, nicht für so viele so überraschend, dass er dann nicht mehr verlängert wurde, weil es waren schon, weil die Aufstiegsfeierlichkeiten waren ja auch so ein bisschen komisch, die Interviews, die da geführt wurden, das war nicht so überraschend, aber den Trainer, den sie dann geholt haben, war jetzt auch nicht so viel besser, also hat wahrscheinlich auch mit Antwerpen weitermachen können, weil die ging ja gleich wieder runter, aber ja, dadurch, dass man auch nicht im Stadion dabei war, hatte man auch nicht so die Bindung zum Trainer. Das ist ja auch mir, das fehlt dann ja auch so ein bisschen.
Okay, interessant, aber dann war er doch nicht so ein Helden, Anführungsstrichen, wie bei uns. Interessant.
Ja, wir haben auch viele Spiele sehr glücklich gewonnen, muss man auch sagen. Also es war so glücklich, dass es wirklich auch den hartgesottenen Optimisten klar war, dass wir da echt irgendwie das 1-0 gemacht, dann nur noch hinten reingestellt, zweimal Pfosten bekommen. Drei glänzbar ran von unserem damaligen Ersatztorwart, wie er über das hinausgewachsen ist, die ganze Zeit. Ja, das war schon irgendwie sehr kurios, aber ja. Hat ja irgendwie geklappt, hat aber nicht lange gehalten, der Aufstieg, aber ja. Ich glaube, es lag auch vor allem daran, dass man diese Bindung nicht hatte, dass man halt nicht im Stadion war, dass er ja auch nicht so lange vorher Trainer war. Er war ja auch in der Saison erst dazugekommen, mitten in der Saison. War irgendwie 10 Spiele oder 7 Spiele oder sowas, wie er Trainer war mit Zuschauern. Das ist dann natürlich nicht so eine enge Bindung, wie wenn man jetzt bei euch ist er ja einen Umschwung geschafft. Bei uns sollte er ja eigentlich nur einen oberen Tabellenplatz erreichen. Der ist ja auch gekommen bei uns, als wir auf Platz 5 waren und unser Saisonziel war Platz 5. Und dann hat man den anderen Trainer lassen. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen merkwürdig gewesen, wie er reingekommen ist. Ja, eine andere Situation auch bei uns gewesen.
Ja, okay, dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Hier und Jetzt. Er steht ja momentan auf Platz 16 mit 26 Punkten. Wie würdest du denn eure bisherige Saison zusammenfassen?
Ja, sehr wechselhaft. Also bei uns ist es, wir sind übrigens auf Platz 15. Ich dachte, gerade aufgehört, Platz 15 sind wir. Das ist ja sehr wechselhaft. Wir sind ja sehr schlecht in die Saison gestartet. Wir haben die ersten 6 Spiele 1 Punkt geholt. Und dann konnten wir uns doch noch verstärken. Danach haben wir irgendwie 8 Spiele, glaube ich, in Folge nicht verloren. Danach haben wir irgendwie nur gar nicht mehr gewonnen oder noch einmal gewonnen. Weil wir auch sehr großes Verletzungspech hatten. Wir hatten ja teilweise, dass irgendwie 4 Innenverteidiger ausgefallen sind, der ganze Sturm, Ferrei ist ausgefallen, einer der besten Spieler der zweiten Liga momentan. In deren Form ist dann eine andere Mannschaft, die zwischendurch aufgelaufen ist. Es ist halt mit 7 Stammspieler oder sowas gefehlt haben oder 6 Stammspieler und da die auch oder halt 5 Stammspieler und die Ersatzspieler von den Stammspielern, die man extra auch geholt hat. Und das war ja auch zu Beginn der Rückrunde noch so, dass da einige Stammspieler gefehlt haben. Die sind jetzt wieder da. zum großen Teil. Deswegen ist jetzt die Kader, also die Mannschaftsstärke ist auf jeden Fall einiges größer als in den Spielen, die schlechter bestritten wurden. Aber dennoch ist das halt ja immer noch ein Kader, der halt trotzdem eher im unteren Bereich der zweiten Liga anzusiedeln ist, von der Gesamtheit gesehen. Und ja, ich würde ohnehin schon schwer. Und das hat dann halt uns dann nochmal schwerer gemacht, ja, nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Aber ja, wir haben auch, wir haben sehr unterschiedliche Spieler. Wir haben ja auch, was unser Problem auch war, oder auf der schwierig ist, wenn man halt zu Beginn gleich gegen so starke Gegner spielt. Erstes Spiel gegen HSV, dann gegen Heidenheim. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob danach schon gegen Darmstadt oder kurz, so, genau, kurz danach gegen Darmstadt, die waren auf jeden Fall alle an den ersten Spieltagen. Da kannst du halt mal verlieren, dann ist gleich ein bisschen Unruhe drin. Ja. Aber wir sind jetzt ja noch im guten Rennen. Wenn wir noch genug, können wir noch, sagen wir, ein bisschen einfach, also auch Gegner, die direkte Konkurrenten sind, wie Regensburg, Fürth, Sandhausen, Rostock. Da kann man auf jeden Fall noch Mut schöpfen.
Ja, also gerade Rostock ist ja da in der letzten Zeit ziemlich von der Rolle. Und ja, die haben ja jetzt am Wochenende auch schon wieder verloren in Magdeburg mit 3-0. Also ich glaube schon, dass das wird spannend, was da unten passiert. Aber ihr habt ja auch im Winter ein paar Neuzugänge bekommen. Wie haben die sich so eingegliedert oder eingespielt bei euch?
Ja, Linus Gechter war am Anfang halt gespielt, weil war kein anderer da. Ein großes Talent. U19-Kapitän, National, also Kapitän von der U19-Nationalmannschaft auch. Spielt jetzt noch nicht mal so eine große Rolle, weil halt die Stamm-Innenverteidiger oder die besseren Innenverteidiger, sage ich mal, jetzt wieder fit sind und der auch nicht immer nur so souverän gespielt hat. Ja, ist vielleicht auch in dem jungen Alter in so einer schwierigen Situation nicht immer einfach. Könnte sein, dass er im Mittelfeld auch aufgeboten wird, weil er gut am Ball ist und dass er die Position wohl auch spielen kann. Hasan Kurucay wurde nur geholt, weil wir einfach zu viele Verletzte hatten. Ist aber ein durchschnittlicher Zweitligaspieler vielleicht. Ist jetzt der einzige, glaube ich, in Abwehr, der kein Deutsch spricht. Das macht es natürlich vermutlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, ist solide, würde ich sagen. Manuel Witzheimer kam dann auch noch im Winter auch ausgeliehen. Wir haben viele Laien. Und hat am Anfang, ist am Anfang gut gestartet, dann hat er irgendwie nicht mehr so überzeugt. Jetzt zuletzt gegen Karlsruhe spät eingewechselt worden und ein paar Mal sehr eigentlich den Ball verloren. Weiß nicht so richtig, wie der Plan ist, ihn einzusetzen. Ist gut am Ball, das ist aber halt sehr langsam. Guter Abschluss, aber ja, muss man ihn auch erst in die Schlussposition kriegen. Potenzial auf jeden Fall, dass er uns weiterhelfen kann, wenn er in Form ist und er richtig eingesetzt wird, aber wird vermutlich nicht in der Startelf stehen.
Okay. Ja, und dann habt ihr ja auch im Gegensatz zu den ganzen Mannschaften, die da unten stehen, ich glaube, ihr seid tatsächlich sogar die einzigste Mannschaft, die ihren Trainer diese Saison gewechselt hat. Im Gegenteil, ihr habt ja, Januar war es, mit Schiele verlängert.
Vor kurzem vor dem Rückrundenauftakt war es, ja.
Genau.
Ein bisschen kurios, aber ich mag den Herrn Schiele, ich glaube, dass er ein guter Trainer ist. Ich fände es trotzdem ein bisschen komisch, vor dem Rückrundenstart Trainer zu verlängern. Weil es kann immer schlecht die Rückrunde starten, was wir ja auch sind. Und hätten wir das Derby nicht gewonnen, dann wäre das vermutlich auch vorbei gewesen. Hätte man dann wieder einen Trainer länger auf dem Gehaltszettel gehabt. Wenn man auch so oft wie wir die Ligen wechselt, steht das. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich glaube, dass es längerfristig was werden kann mit ihm, aber man muss vielleicht auch ein bisschen warten mit dem Vertrag verlängern. Ich weiß, es ist auch nicht so der Bedarf hoch von Vereinen zur neuen Saison, die in dem Metier unterwegs sind. Ja, es hat auf jeden Fall ein bisschen für Verwirrung gesorgt, dass man die Verträge von ihm und dem Sport, dem Geschäftsführer Sport so früh verlängert hat.
Wie lange hat er jetzt verlängert?
2025.
Hoppala. Ja. Na gut, ich drücke die Daumen, dass das nicht so läuft wie bei anderen Vereinen.
Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob der Vertrag dann, wie das aussieht mit Abstieg und sowas, ne, ob der Vertrag dann irgendwie genauso zählt oder ob es irgendeine Aufhebungsklausel gibt oder sowas. Mhm. Aber ja, erstmal der Vertrag bis 2025.
Aber wie siehst du das, dass viele Vereine jetzt sogar schon zum zweiten Mal den Trainer gewechselt haben?
Ja, das ist Panik halt, ne? Ja. Meistens bringt es ja längerfristig nicht so viel, einen Trainer zu wechseln, außer man hat einen Katastrophentrainer, so wie Thomas Ural oder sowas, der irgendwie immer nur Feuerwehrmann ist. Und immer alle, der alle zwei Jahre bei Ingolstadt aufläuft oder sowas. Ne?
Ich mag Kiwi. Der ist mir so sympathisch.
Ja,
ist immer also einer Meinung.
Es liegt wahrscheinlich auch daran, wie ich als bei meinem Verein aufgewachsen bin. Wir hatten 10 Jahre den gleichen Trainer. Und wenn es funktioniert im grundsätzlichen Verein und man grundsätzlich einen Plan im Verein hat, dann kann man das auch mit einem Trainer machen, weil im Endeffekt sind die Unterschiede doch nicht so groß. Mhm. Es kann halt so einen Mini-Push nochmal geben. Ne? Also wenn der natürlich ein Trainer der Katastrophe ist oder sowas, geht auch immer, aber im Endeffekt halt, kommt auch viel drauf an, was für Spieler du hast.
Aber
wenn du zweimal wechselst, hast du auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht und wo nicht nur die Trainer für
Schuld sind. Also bei Trainer langfristig zu verpflichten, da bist du bei uns genau richtig. Das ist bei uns läuft das super mit den Trainern. Auf jeden Fall. aber da gebe ich dir natürlich grundsätzlich recht, dass es schwierig ist. Aber dann kommen wir vielleicht auch schon zum Spiel am Samstag, oder hast du noch was du erzählen willst zu den Thematiken von ihm?
Ich kann eine interessante Statistik zum Besten geben noch. Also es ist zwar nicht direkt mit dem Spiel am Samstag zu tun, aber schon mit euch. Ich war 5-mal bei euch im Stadion und habe noch keine Niederlage von uns gesehen. Beim Hinspiel habe ich das erste Mal ein Gegentor gesehen. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die so eine gute Statistik haben. Ich habe ja doch eher oft lange Heimschlag war, zumindest in meiner Erinnerung. Letztes Mal aufgefallen, das ist ja irgendwie merkwürdig, hatte ich gar nicht in Erinnerung, aber ja, scheint doch ein ganz gutes Wasser. Andersrum habe ich, glaube ich, viele Niederlagen gegen euch im Eisenstadion gesehen.
Ja, wir sind ja jetzt noch wieder im Aufbau sozusagen, wir arbeiten an der Heimstärke.
Also am letzten Wochenende, das Spiel war ja dann doch schon sehr aufregend.
Und für uns war das ein gefühlter Sieg. Also das hat schon
gepasst. Ja, späte Tore sind schön.
Absolut.
Das kenne ich. Das haben wir beim letzten Heimspiel bei uns ja auch gemerkt. Und später Derby-Sieg ist wunderbar.
Nichts geht über Derby-Siege. Absolut.
Ja. Aber wir müssen gerade bei den Statistiken waren. Also es gab 25 Siege für uns, 18 Unentschiede und 20 Siege für euch bei 80-75 Toren.
Ja, viele Spiele haben wir schon wieder mal gemacht. Ne?
Aber gefühlt gewinnen wir gegen euch eigentlich nie. aber es sind auf jeden Fall immer schwere Spiele und komische Spiele irgendwie, oder?
Ja.
Wie sieht's bei euch aus mit Verletzten?
Ziemlich besser. Besser als vor ein paar Wochen noch. Es mussten zwei Spiele angeschlagen ausgewechselt werden, zwar gegen Karlsruhe. Zwei für Reil sehr, sehr, sehr wichtiger Spieler, der wird vermutlich aber spielen können. Unser Torwart ist gesperrt, Jasmin Fesic, der euch schon öfter ins Grauen gebracht hat. Ja, der hat gegen euch immer gut gespielt. Der hat nicht spielen können, aber wir haben einen guten Satz. Torwart, die nehmen sich nicht viel. Die Medina ist gesperrt und so, ja.
Ja, also ich habe mich am Wochenende, ich muss gestehen, ich habe mich am Wochenende gefreut, dass euer Keeper gesperrt ist gegen uns, aber ich habe mir das Spiel ja auch nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Und ich muss sagen, Gelb-Rot wegen Zeitspiel und Meckern zu bekommen, das ist aber schon.
Ja, er hat eine Rudelbildung angezettelt. Das hat man im Fernsehen wohl nicht gesehen. Er hat so Kopf an Kopf mit dem Karlsruher Spieler, den provoziert hat, ist er gegangen. Und ich denke, dafür gab es auch die zweite Gelbe dann. Und der Karlsruher hat ja auch Geld bekommen. Das haben sie im Fernsehen nicht gezeigt irgendwie. Weil wahrscheinlich haben sie Torwiederholung, das war direkt da am Tor, mit dem Wohlfunktor eingeblendet. Im Stadion habe ich mir gedacht, ach, was macht er denn jetzt? Jetzt ist er auch ein Schiedsrichter zugegangen und dann macht sich schon, okay, jetzt fliegt er runter. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Eine gelb-rote Karte für Torhüter nach dem Ausgleich in der 69. Minute. Bei Eintritt erlebt man ja wirklich viel, aber das war was Neues.
Aber was erwartest du denn vor dem Spiel? Oder wie erwartest du das Spiel?
Ja, es wird interessant zu sein, ob wir was machen wollen oder ob wir euch den Ball geben und dann versuchen, schneller vorne zu spielen. Wenn wir jetzt Hoffmann im Tor haben, der kann auch ein bisschen schneller das Spiel machen, was mit Pesic nicht so gut möglich ist, weil er da etwas altmodischer Torwart ist. Es wird wahrscheinlich wieder viel über Ferrei gehen. wie eigentlich immer, wenn er spielt. Also geht alles Würfelrei dann. Und dann wir hoffen, dass irgendwie einer irgendwie reingeht. Also wenn man du das Tor gesehen hast von uns gegen Karlsruhe, dass das ja auch irgendwie reingegangen. Also eigentlich haben wir ja zwei Tore geschossen, Karlsruhe, aber
genau.
Durfte ja nicht, eins durfte ja nicht zählen anscheinend. Wir würgen in das Öfteren mal ein Tor irgendwie rein. Manchmal sogar nach Standards, sehr selten. Die sind entweder irgendwie drin oder richtig schlecht. Da gibt es irgendwie kein Mittelding. Mhm. Sonst ist es manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, was so der Plan ist, außer schnell nach vorne zu spielen, wenn man einen Ball gewinnt.
Ja, ich glaube dann, also ich bin sehr gespannt, was die Trainer unserer Teams so planen für dieses Spiel, denn ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich das Umschaltspiel sehr intensiviert wird, ne, auf beiden Seiten. Also da bin ich echt gespannt, ob das dann zum Schluss wirkt wie so zwei Magnete, die sich gegenseitig abstoßen. Ja, ja. Ne? Das war dann halt eine sehr spannende Partie oder kampfbetonte Partie sehen, aber dann eher so mit wenig Toren. Vielleicht sogar gar keine, wer weiß. Oder ob es dann doch eindeutiger wird, als man denkt. Also egal, auf welcher Seite jetzt. Also ich glaube, das wird extrem durch die, sagen wir es mal schnell, durch die jeweilige Strategie entschieden.
Ja, bei uns wird halt.
Ich bin gespannt, wie ihr jetzt auftreten werdet, weil ihr jetzt ja die 40 Punkte geknackt habt und so ein bisschen irgendwie jetzt auf super, also war der vorher schon häufig eigentlich ehrlicherweise sehr weit entfernt. Aber manchmal ist das so, wenn man so den. Was ist die größere Rolle spielt bei euch? Dass man jetzt so geil noch den Ausgleich geschafft hat oder dass man jetzt irgendwie die 40 Punkte erreicht hat und irgendwie in Entspannungsmodus gehen kann? Das passiert ja öfter mal in so einer, in der zweiten Liga auch, dass manche Vereine, also wird halt zu sehen sein, wie das bei euch ist. Ich meine, ihr habt jetzt Fans, die euch vorantreiben, das ist jetzt bei den Vereinen nicht ja so, aber hat man ja schon öfter mal bei Teams gesehen, wie Sandhausen oder sowas oder Regensburg, die dann halt zum Ende der Saison, wenn sie nicht mehr so richtig spielen mussten, dann halt das irgendwie so ein bisschen runtergespielt haben. Das kann man ja immer nicht so richtig einschätzen, ab wann das losgeht oder nicht. Es ist vielleicht auch ein bisschen früh. Es geht auch um viel Fernsehgeld für euch.
Genau.
Aber das ist vielleicht immer, ob das, interessant zu sehen sein. Auch wie unsere Anfangsbasis wäre jetzt anfällig irgendwie. Und schießt auch keine Tore eigentlich. Also es ging Karlsruhe war ganz verrückt, dass wir selber ein Tor geschossen haben. Und Anfangsbasis ins richtige Tor. Das war, total, falscher Film. Normalerweise, also wir haben echt so viele frühe Tore schon bekommen in dieser Saison, dass ich immer, erstmal entspannt durchatmen, wenn es noch 0-0 steht nach 15 Minuten.
Ja, ja. Also ich kann mir auch jetzt vorstellen, jetzt wo du es gesagt hast, stimmt. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ihr versucht von Anfang an gleich aufs Tor zu gehen. Weil wir nämlich ebenfalls ganz schön wackeln in den ersten paar Minuten.
Ja.
Es sei denn, wir sind im Ballbesitz, dann versuchen wir natürlich nach vorne zu spielen. Ja. Aber die ersten Minuten, vielleicht sind sogar die Minuten, die das Spiel entscheiden werden,
Wir haben auf jeden Fall Nehmerqualitäten. Wir sind schon ein paar Mal gut zurückgekommen, haben zwar nicht mal einen Ausgleich geschafft, aber gegen Bielefeld haben wir noch ein 0-3 ausgeglichen. Gegen Kiel haben wir 0-3 fast ausgeglichen. Also schon öfter mal zurückgekommen nach Rückständen.
Aber
manchmal sind wir auch eingebrochen nach Rückständen.
Gerade so in der Hinrunde erinnere ich mich, dass die Medienlandschaft bei uns immer voll war mit Comeback-Kaiserslautern, ne? So Comeback-Qualität und so weiter und so fort. Aus einer Qualität wurde schon eine Qualität, weil man das gar nicht mehr lesen wollte.
Ja.
So, ne? Aber da sieht man mal, wie wichtig für uns diese Unentschieden dann doch waren, ne?
Ja, also, definitiv.
Stimmt. Ich habe mal bei Transfermarkt.de geguckt. Ihr habt 17 Punkte nach Rückstand geholt.
Ja.
Wir nur 8. Ja? Aber ihr seid ja, das macht dann die Unterschied aus zwischen Platz 7 und Platz 15. Ne? Ja.
Klar,
aber ihr seid ja sogar öfter in Rückstand geraten als wir. 17 Spielen.
Ja, siehst du, was ist jetzt, aber was ist das jetzt Qualität oder ne? Wenn du so auf den Rückstand gerätst, ich weiß nicht.
Das weiß ich auch immer nicht.
Ey, aber die Saison von uns, die ist so verrückt einfach. Die ist so banal.
Ich glaube, es gab keinen, also bis auf Sandhausen würde mir jetzt kein Spiel einfallen, das so richtig langweilig war. Aber nochmal kurz zwei Schritte zurück. Also ich bin mal gespannt, wie die überhaupt spielen, weil Oboku hat sich ja gestern im Training leicht verletzt. Es wird halt spannend zu sehen, ob er wieder zurückkommt. Dann Redondo war ja die ganze Zeit angeschlagen oder hat die letzten zwei Spiele sogar gefehlt. Da hoffe ich, dass er zurückkommt. Da
würde jetzt vielleicht auch kein Risiko mehr gehen bei Einsätzen von Spielern. Ne? Ist das ja nicht so.
Wird man sehen. Also, und ich glaube auch nicht, dass Dirk Schuster das zulässt, dass wir da nicht Vollgas geben. Weil wenn man Dirk Schuster mal so erlebt hat diese Saison und auch nach den Spielen in den PKs oder sowas, wenn Dirk Schuster das Spiel scheiße fand und er sauer ist, dann kriegt das, glaube ich, jeder zu spüren.
Ich kann es auch einfach nicht bewerten, wie es ist, wenn man so im gesicherten Polster ist, weil wir seit 2016 nur zwei Spiele hatten, wo der Ligenzugehörigkeit feststand. Mhm. Und ich einfach nicht, ich kann mich gar nicht mehr in die Situation reindenken, dass man sehr sicher weiß, welche Liga man nächste Saison spielt.
Ja, auch
das
nicht.
Das ist wirklich auch ungewohnt jetzt so, ne?
Ja, also so eine entspannte Situation wie jetzt, also in der dritten Liga haben wir ja auch teilweise einen Abstieg gespielt, aber man musste halt immer hoffen, dass wir dann doch, oder wir hatten ja den Druck aufzusteigen, sag ich so.
Ja, ja.
Und dieses Jahr haben wir so früh den Klassenhalt gesichert, dass wir jetzt einfach nur genießen können. Ja, und ich hoffe, dass es einfach nur eine geile Saison wird. Aber Marc wollte noch was sagen.
Ich glaube, dass Braunschweig mit dem Abstiegskampf aktuell zwar noch zu kämpfen hat, aber das wird sich, denke ich, die nächsten Tage auch erledigt haben. Denn wenn du siehst, klar, natürlich fangen jetzt auch die, gerade Bielefeld, ne? Ich glaube, Bielefeld ist vor euch, ein Platz vor euch. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Punkte.
Zwei.
Ach Gott. So, jetzt haben die angefangen zu punkten, ne? Seit Uwe Koschinat der Trainer ist. Das heißt, da passiert viel, aber dafür Nürnberg irgendwie, ne? Die taumeln da ordentlich rum. Fürth taumelt so ein bisschen, aber auch die werden sich wieder berackern. Magdeburg weiß ich nicht, aber was ist mit Kiel beispielsweise? Die haben zwar 34 Punkte, klingt total utopisch, aber schau dir an, ihr habt 26 oder sowas.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Regensburg noch großartig was reißt. Rostock ist zwar immer für eine Überraschung gut, aber auch da sehe ich eher so vielleicht mit Ach und Krach noch Relegationsplatz. Sandhaufen ist sowieso weg. Also ja, mit dem Trainer allein schon. Nee, Entschuldigung, ich bin jetzt zu viel Fan. Aber das ist halt, mit die Dümpel da unten rum mit 20 Punkten oder 21 irgendwas.
21.
Ja, das ist, nee, ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen der Glaube an sich selbst. Und mit Thomas Oral haben sie keinen Trainer für einen Abstiegskampf, meiner Meinung nach.
Oh, ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass das unten so ausgehen könnte, dass vielleicht sogar noch Kiel irgendwie noch böse abrutschen wird.
Ja, die haben Glück gehabt, dass die uns nicht noch verloren, also nicht. Eben, weniger Punkte geholt haben.
Eben, also das war das auch echt eine durchaus knappe Nummer, ne?
Ja, die haben ja auch je nachdem, wie man sieht, ein irregeläres Tor gegen uns geschossen. Also die haben halt so 12 Sekunden oder sowas vor dem Tor ein klares Foul begangen und es war halt anscheinend zu weit vorher, dass es zugenommen wurde. Hätte im Endeffekt vielleicht was ausmachen können, vielleicht auch nicht. Weiß man ja mal nicht. Ja, ob es wie es dann nachgelaufen wäre, ob wir das 0-3 brauchten, um klar zu sein oder nicht, aber ja.
Ja, ich merke immer, wie versaut mich die dritte Liga hat. Wenn ich da drauf gucke, denke ich immer, die letzten vier, aber steigen hier nur drei, beziehungsweise noch Relegation, das ist sehr beeindruckend. Ja, aber was ihr gerade schon kurz angesprochen habt, Nürnberg, das glaube ich auch, dass die da nochmal echt in Gefahr geraten können, weil die haben jetzt auch schon ihren dritten Trainer die Saison.
Ja, ja.
Und wenn ich so, was ich so in den Zusammenfassungen und so weiter sehe, macht jetzt Nürnberg nicht unbedingt so einen stabilen Eindruck.
Sag mal, Nürnberg macht doch noch Meier, oder? Also Sportdirektor selbst.
Ja, ich glaube.
Genau, ja.
Ne? Ich habe da nämlich jetzt keine Trainer-Neuverpflichtung oder sowas.
Nee, nee, wir übernehmen das bis Saisonende, genau.
Ja, und spielen die nicht heute im DFB-Pokal sogar?
Ja, genau, gegen Stuttgart auch. Ein solider Club. Mit viel Spaß.
Soll jetzt schon zu Ende, oder?
Nee, noch nicht. Warte mal, ich hab
Viertelstunde noch 0:10.
Das gibt's nicht. Ich habe gesagt, das wird ein Grottenkick. Das gibt es nicht. Also keiner.
Ja, Nürnberg hat gegen uns ganz gut gespielt, aber da waren wir auch richtig schlecht. Also wir haben manchmal das Potenzial, so richtig scheiße zu spielen. So irgendwie aus dem Nichts oder sowas. Das ist ja manchmal auch richtig gut, dann verlieren wir trotzdem irgendwie, ja. Also,
aber hebt euch das doch bitte für Samstag auf.
Aber gegen Karlsruhe haben wir auch ziemlich schwach gespielt und trotzdem fast gewonnen.
Ja, gegen Karlsruhe, Karlsruhe.
Das ist ja auch ein ganz komisches Spiel. Du gehst zu früh in Führung, danach machst du irgendwie gar nichts mehr, dann hast du irgendwie auf einmal eine Chance zum 2-0, wo ein Leiter aufs Tor zu läufst, machst du nicht rein, danach gehst du noch in eine Richtung und dann machst du dann irgendwie der zweite 2-0, dass irgendwie nach 4 Minuten oder so ein Videobeweis zurückgenommen wird und dann kriegst du irgendwie ein Gegentor rein, das sich total angemalt hat, dann teut auf mich mit Gelb-Rot runter und dann rettest du irgendwie die 1-1 doch noch über die Zeit.
Aber weil du es gerade mal angesprochen hast, können wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen. Was hältst du vom Videobeweis?
Ja, ich war selber mal Schiedsrichter, deswegen kann ich mir. Die Idee dahinter ist vielleicht ganz grundsätzlich gut, aber irgendwie ist es so von Emotionalität ist es halt im Stadion doch nicht so geil. Mhm. Und wenn man dann halt sieht, dass es irgendwie doch nicht immer richtig läuft, hättest du mich das vielleicht vor dem Karlsruhe-Spiel gefragt, hätte ich wahrscheinlich optimistisch positiver drüber gesprochen als danach. Aber es halt, das hat bisher noch nicht so richtig viel geholfen, weil irgendwie immer, wenn der Eingriff gewinnen wir nicht. Also egal, ob es für uns ist oder gegen uns. Das ist irgendwie, liegt wahrscheinlich daran, dass wir eigentlich allgemein selten gewinnen. Ja, aber bisher haben wir zumindest nicht gewonnen, als der Videobeweis eingegriffen hat. Ja. Wäre aber schön, wenn es uns was bringen würde, wenn er eingreift. Vielleicht denke ich dann, das lieber, aber Spaß macht im Stadion nicht.
Klar, ja, und genau das hat nämlich Sebastian auch schon kritisiert. So im Stadion bekommst du halt so nichts mit und das wäre doch irgendwie geil, wenn sie es so machen wie, na gut, Patrick würde jetzt sagen DEL, ne, also Eishockey. Und ich wiederum sage, wie beim Football. Das heißt, du siehst auf den Leinwänden im Stadion dann, was passiert, was analysiert wird und du hörst den Schiedsrichter über ein Mikrofon.
Ja.
So, dann kriegst du wenigstens ein bisschen mit und kannst eventuell sogar noch nachvollziehen, warum die Entscheidung dann so ausfällt.
Ja, siehst du im Stadion nur einmal.
Ja, oder aber unlängst bei einem Spiel, ich weiß nicht mehr, bei welcher Partie das war, aber ich habe mir das Spiel angeguckt, der Schiedsrichter geht Richtung Video Assistant und da fällt dauernd das Bild aus und da zieht er die Schulter, ich glaube, gefühlt fünfmal oder sechsmal hoch und dann sagt er, ja, nee, es war halt ein Elfer. Und es war keiner. Weißt du, so, dann trifft doch die Entscheidung nicht, Mann. So, dann,
ja, ach, ja, das so ging es mir halt auch am Samstag jetzt, ne, da dachte, wenn Henning hätte bei dem vermeintlichen 2:0 geschubst irgendwie und dachte, ja, okay, war es richtig, dann habe ich nach dem Spiel angeguckt und dann bin ich sauer geworden, weil es eigentlich doch kein Foul war. Das im Stadion sich halt nur einmal, man lässt so manchmal noch eine Fahne drauf bohren oder sowas. Oder guckst halt nicht genau hin, dann kannst du es halt nicht nochmal sehen. Steht da zwar irgendwie, ja, wo die Anzeige gehabt ist, kannst du die auch als Auswärtsfan oder manchmal gar nicht sehen oder schlecht erkennen und Eintracht vergisst sie sowieso manchmal einzublenden oder blendet sie zu spät ein und schreibt nicht Ruin, was der Grund ist. Da weißt du manchmal gar nicht, worum es genau geht.
Genau,
und dann gibt es irgendwie eine Entscheidung, die du ja.
Genau. Das ist das Problem. Man weiß im Stadion weder, um was es geht, noch warum er dann was entschieden hat. Und das ist halt einfach.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja.
Sind wir mal gespannt, was wir über das Spiel sagen am Samstag. Ich bin echt schon gespannt. Weil mit eurem Trainer, also ich finde, obwohl jetzt der Vertrag so lang verlängert wurde, also ich würde auch sagen, das ist einfach bis 25, das ist einfach zu lang. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Trainer. Also es ist jetzt keine unsympathische wie in Sandhausen oder so.
Ja, ist emotional dabei. Das ist mal.
Ja, ganz unauthentisch, cool. Ne? Das böse Wort. Ja.
Ja, mit den nicht so großen Trainern haben wir gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Ja.
Oh ja, was heißt nicht so große Kette. Trainer? Also der hat schon einen Namen.
Nee, vom Körpergröße.
Ach so. Da.
Ja. Thorsten Lieberknecht, den kennt er ja auch ganz gut. Der ist ja auch nicht so, ist auch nicht so groß.
Größer hat ja nichts mit Körperhöhe zu tun.
Ne? Ja, genau, ja. Das, ja, wir hatten auch Erfolge mit Trainer ohne Haare. Ne, mit der Schubert-Klasse gehalten, mit Antwerpen aufgestiegen. Aber, ja. Wir brauchen, muss ich viele die Haare abschneiden, dann ist das ultimative Erfolg garantiert. Ne?
Oh, ja. höre ich da etwa Aberglaube raus. Oh.
Ich glaube, das ist ein Fußballautomat, passiert automatisch so. Du musst dann doch irgendwie die gleichen Socke anziehen oder sowas. Aber,
echt, bist du abergläubig? Also hast du irgendwie so Rituale?
Ja, ich zähle halt meistens nicht so richtig. Also, wir haben so oft verloren, trotz dass man das, aber man hat ein schlechtes Gefühl, wenn man irgendwie was anderes mitnimmt als sonst. Irgendwie einen anderen Fahrer oder sowas könnte ich nicht mitnehmen. Ja, das würde sich komisch anfühlen.
Stimmt, ich habe auch so meinen, also wenn ich im Stadion bin, habe ich immer meinen Stadionschal mit, obwohl ich hier zu Hause, was weiß ich, wie viele hunderte FCK-Schals hier habe.
Ja. Ich habe so ein Stadion-Outfit teilen, so, ne? Das ist irgendwie.
Ja, was ich schon mal, ich hab ein Notübung gegen vom vorletzten Heimspiel. Mhm. Da haben wir ja auch verloren. Da habe ich tatsächlich einen alten Hoodie angezogen von früher und mir schon hat es geklappt, schon haben wir verloren. Das ist irgendwie schon. Ja, ich bin dran schuld, Markus. Okay. Ja, siehst du, und gegen im letzten Heimspiel habe ich wieder meinen richtigen, also meinen neuen Hoodie angezogen und schon hat es wieder geklappt. Das ist schon faszinierend, dass
sowas funktioniert. Ja, und bei jedem Unentschieden wechselt Sebastian so lange die Unterhose nicht, bis
natürlich ein Leben lang.
Aber noch viel Platz im Block dann, ne?
Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja.
Man muss Prioritäten setzen, ganz
halt. Also Nachteil ist juckt. Ja. Positiv ist dann wiederum voll viel Platz im Block.
Ich musste gerade an das Bild denken, das man letzte Woche geschickt hat.
Ja, ja, ja. Und das. Ich auch. So gut. Sieht man halt einen Kerl auf der Tribüne sitzen, ne? Und so alle drumherum. Also du siehst halt, dass so kreisförmig einfach nur ganz viele Plätze frei sind, was ihn betrifft. Und da steht halt so ein Text irgendwie wie, ich sollte mich mal wieder waschen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr.
Das war bei uns und dann auf der anderen Seite im Stadion auch mal so vorgespielt. Irgendwie so zwei Leute saßen und irgendwie um die rum war, hat eine Gruppe gesessen, aber die waren noch nicht da. War so eine riesen Lücke um die drum und das ist bei uns ja auch so viel, weil die haben ja so, also die Displays sind ja nicht so viele bei uns. Gerade in der Kurve. Naja. Das sieht halt auch gleich, wenn da so 40 Leute fehlen, sieht das aus, als ob es halbe Tribüne leer ist.
Ey, wenn du weißt, ja, in dem Moment ist eine Kamera oder so auf dich gerichtet, einfach ja, mal so, weißt du, so Arm hochheben, unterm Arm riechen, so, hö, komisch, ich riech nix.
Ja, aber noch eine Frage, wie wird denn die FCK-Fanszene in Braunschweig so aufgenommen?
Boah, das ist, glaube ich, unterschiedlich, wo man nachfragt. Es gab so ein bisschen Kabeleien im Internet und so, in der Aufstiegssaison, wo sich irgendwie so gegenseitig vorgeworfen hat, Glück gehabt zu haben oder sowas. Ja, wenn das beide aufstiegen, ist nicht egal. Ich glaube, dass auf beiden Seiten irgendwie so Respekt gibt für so Vereine, die ebenfalls so, ja, ordentlich Fans mitbringen, die man lange kennt. Ist immer schön, wenn man schon so gegen Falsch öfter gespielt hat und man weiß, ey, vor 15 Jahren habe ich da schon mal ein Spiel gesehen, das ist immer ganz cool. Natürlich gibt es bei uns noch so ein bisschen vereinzelte Freundschaft mit Waldhof Mannheim, die bei euch jetzt ganz so gerne gesehen sind.
Oh, und jetzt ist Kiwi leider aus der Leitung geflogen. Oh, ist das ärgerlich.
Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so, wie groß das, was für eine große Rolle spielt bei den meisten. Bei uns wissen das, glaube ich, nicht alle, dass es da so eine große Fanfreundschaft gibt.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was so Thema Fanfreundschaft heutzutage eigentlich noch wert ist. Also, ja, es gibt immer so für und wieder. Wenn du siehst, es gibt Lauter, die sagen Fanfreundschaft mit dem VfB Stuttgart, dann Fanfreundschaft mit 1860 und bei beiden Themen hörst du aber auch andere Stimmen, also dagegen, ne, so negativ, was will ich mit denen und ja. Ich weiß nicht, so Fanfreundschaften.
Das hat
ist eher mehr so ein Gruppierungsding.
Ich glaube, es gibt auch mittlerweile zu viele verschiedene Arten von Fans im Stadion, so Gruppen von Fans, ja, ja, die so verschiedene Interessen auch haben, dass sich das, also stehen, wenn man im Süden spielt, dann stehen natürlich mal immer Leute von denen auch bei uns im Block, nicht viele, ich glaube Karlsruhe waren vielleicht 10 Leute oder sowas, die halt auch von vor 30 Jahren oder sowas noch viele Eintracht-Fans kennen oder sowas.
Ja, ja.
Wir haben jetzt auch keine gemeinsamen Banner hängen gehabt, meine ich, oder sowas, also so richtig tief ist die Fanfreundschaft nicht und das ist ja auch, ja, also,
ja, aber
nichts Großartiges passiert bisher in den letzten
Jahren. Aber ich meine, mit Ludwigshafen Ost kann man ja eine Fanfreundschaft haben, ist ja kein Problem, die können ja nicht beißen. Oh nee, Entschuldigung, ist gut.
Ich habe gerade Fanfreundschaft, wir haben ja eine große Fanfreundschaft zu 1860 München, aber ich muss sagen, das hat sich in den letzten Jahren, wahrscheinlich vielleicht auch aus sportlichen Gründen, aber ja, meistens halt in derselben Liga spielen, aber das hat sich schon sehr, sehr abgekühlt, glaube ich. Also so, wenn ich mir daran zurückerinnere, wie das Anfang der 2000er noch war, musste auch so Wechselgesänge mit Grünwalder Stadion und was ich nicht alles gab, das
hatte aber damals andere Gründe. Also in dem Moment haben sich die beiden Traditionsvereine ohnehin zusammengetan, weil ja die Nummer bei 60 war, sie dürfen nicht im Grünwalder Stadion spielen wegen Allianz Arena und sie müssen da drin spielen, was totaler Quatsch zu der Zeit war. Abgekühlt hat sich die Fanfreundschaft nicht wegen der Liga, wegen der sagen wir es mal schnell, unterschiedlichen Liga-Zugehörigkeiten, denn es gibt nach wie vor Lauterer, die fahren runter zu den Heimspielen von 60, es gibt aber auch Lauterer, die fahren nach Stuttgart, ne, und verfolgen auch den DFB-Pokalspiele, habe ich mir sagen lassen heute. Also egal, wohin du guckst, ne? Das, es ist aber nicht mehr so, dass es so gebündelt ist wie genau beispielsweise ja. 80er, 90er Jahre oder so.
Genau, das meinte ich ja damit, das ist nicht mehr so.
Ja, weil du jetzt so gemeint hast, irgendwie so anfangs 2000er oder so.
Ja, also weil ich da angefangen habe, ins Stadion zu gehen, da habe ich das ja dann mitbekommen, oder als Dauerkarte.
Also größer bist du nicht, war aber älter, ne?
So sieht's aus.
Genau, ja.
Nee, aber wenn wir schon gerade dabei sind, was sind denn so sportlich und auf Fan-Ebene euer größten Konkurrenten?
Ja, auf Fan-Ebene die Landeshauptstadt in Niedersachsen. das ist ja eins der meistgespieltesten Derbys in Deutschland und ja, würde auch sagen, eins der brisantesten Derbys. Mag aber damit zusammen, dass es ja nicht so oft stattgefunden hat, in den letzten Jahren mit Fans zumindest. Mhm. Und sonst, ja, die Wolfsburger wollen gerne irgendwie uns ein Derby haben, aber was ist den meisten aus Braunschweig eigentlich egal?
Ja, wer also, ist in Wolfsburg?
Ja,
das kenne ich.
Die singen Derby-Sieger gegen, wenn sie uns gewinnen, und ist das, ja, ist halt irgendwie so ein bisschen nervig, also wie so ein Nachbarskind, das dir Spielzeug zeigt, du bist toll, aber du bist halt irgendwie Mitte 20 und es ist ja eigentlich egal, was für ein Spielzeug das Kind da hat.
Gut, solange sie die eigene Banner abrennen, ist es okay.
Grüß nach Mainz. Ah, war das eine Nummer. Ja.
Die Osnabrück ist so ein bisschen, das kannst du auch nicht Derby nennen, ist halt ein bisschen Rivalität und Niedersachsen halt. Klingt man halt so ein bisschen von kühnen Schweinen da, wenn man da rüberfährt, aber man hat es jetzt auch nicht so oft gesehen in den letzten Jahren mit Fans. Sonst, ja, sportlich ist es sehr abwechselnd, ja. Ne? Wir spielen halt nicht so oft gegen andere Niedersachsen-Teams. Zumindest nicht regelmäßig gegen die gleichen. Die Wolfsburg haben ja eigentlich auch einfach zu wenig Spiele gehabt, dass da richtig, also aus meiner Sicht zu wenig Spiele gehabt, dass wir eine richtige Rivalität haben. Weil als sie in die Bundesliga gekommen sind, ungefähr, da waren wir schon länger nicht mehr da und da sind wir ein Jahr in der Bundesliga gewesen und danach nur noch mal eine Relegation, was natürlich ziemlich brisant ist, aber es ist halt auch jeden anderen Verein brisant gewesen wäre. Und dann halt das Pokal. Ja, die haben sich sehr Mühe gegeben, es zum Derby hochzukristallisieren. Es gibt einige Braunschweiger, die überhaupt nicht abkönnen, aber einige, da hat jetzt auch total, also für mich ist es total egal, ist halt, als ob wir gegen SV Meppen oder sowas spielen. Ist halt ein Verein, ja, ein bisschen näher als Meppen, aber ja, man kennt halt ein paar, weil die Grenzen halt so nah bei uns ist, aber jetzt ehrlich, wenn die 3 Jahre in der zweiten Liga spielen würden, würde da auch keiner mehr in Steine, also die würde auch wenig in Steine gehen. Ja. Und im Endeffekt sagen die ja selber, dass sie so wenig Fans haben, weil es ein großer Verein in der Nachbarschaft alle Fans abzieht. Das, ja, mir jetzt allgemein peinlich wäre, wenn das ein Verein wäre, der 25 Jahren oder sowas in den Liga tiefer spielt, meistens. Und wenig Geld reinsteckt, um neue Fans zu.
Okay, ich bleibe dabei, solange die eigene Banner abbrennen. Passt das.
Ja. Also früher war es immer ganz witzig, weil man ja wirklich oft Freikart vom VfB bekommen konnte, überall. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, das haben wir aufgegeben. Aber es ist doch nicht so lange her. Ich glaube, 3 Jahre oder sowas, da haben die sich eine Werbebande gekauft, also der Verein, paar hundert Meter, 1 Kilometer von unserem Stadion entfernt, irgendwie 30 Kilometer gibt es Europa League oder sowas.
Ach, das, ja, weißt du, und trotzdem will keiner hin.
Ja.
So, das ist dasselbe wie damals, heute ist es vielleicht ein bisschen besser geworden unten da in Augsburg, aber der FC Augsburg hatte damals Eintrittskarten verschenkt auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn du dir einen Glühwein gekauft hast, hast du auch ein Ticket bekommen. Und ich denke so, wow. So, wow. Einfach nur wow. Das war, als sie hier das neue Stadion eingeweiht haben damals. Das war lausig, ganz ehrlich. Also das ist irgendwie zum Fremdschämen. Und wenn du in die Nähe eines Rivalen gehst und also beispielsweise wir in Ludwigshafen Ost würden eine Werbetafel da mieten und hinschreiben, ja, zweite Bundesliga hier lang oder so. Das wäre einmal kurz witzig und dann fände ich es dann auch irgendwie wieder asozial. Also würde es ja dann wiederum passen. Ja, ist egal, ich verhaspel mich. Ja. Nee, das ist, ich weiß nicht, ob das was, nee, das hat keinen Stil. Das ist doof.
Ja, ist halt ein bisschen peinlich, wenn du hast also von, naja, so ein Derby haben will und keins hat, dann muss man sich wieder etwas eintun lassen.
Ja, aber muss ich mir das so künstlich schaffen? So,
das naja, es passt ja zum Verein, künstlich. Ja, also, ist ja. Ja, ist irgendwie passend.
Ja, ich sehe schon. Wir haben dann doch schon Vereine, die wir gemeinsam scheiße finden. Das ist doch schön.
Das schweißt zusammen.
Ich meine, andere Bundesligisten erzählen, sie hätten ausverkauftes Haus, guckst du durchs Stadion und sind überall leere Plätze. Aber okay. Jeder, wie er es mag.
Ja, ausverkauft, nicht ausbesucht oder irgendwie sowas. Ja, ausverschenkt. Ja.
Sehr schön.
Alle Karten weg, aber es ist keiner gekommen.
Ja, genau. Ja. gut.
Ja, aber gibt es ein FCK-Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also gegen den FCK.
Ich vergesse eins, aber wir haben in einer Saison, ich glaube, das war 1920 oder sowas, haben wir 0-3 bei euch gewonnen. Das war schon so, ja, sehr besonders, sage ich mal. Aber das ist ja, auswärts gewinnen wir selten und selten auch hoch und selten auch vor so vielen Zuschauern. Ja, das würde ich sagen, es ist schon eine Erinnerung geblieben. Sonst haben wir länger. Zu Hause, ja, als wir in der 18-19 Uhr gespielt haben, da haben wir verloren, da haben wir ganz schlecht gespielt. Da haben wir 1-4 verloren gegen euch. Das ist mir negativ in Erinnerung geblieben. Da haben wir so einen dicken Torfehler gemacht damals. Was mir auch gerade in Erinnerung bleibt, ein Spiel, da haben wir 0-0 gegen euch gespielt, da haben wir irgendwie nach 8 Minuten oder sowas eine rote Karte bekommen, die keine war. Und der Elfmeter ging dann vor eurer Kurve nicht rein und der Pieser damals kalt und wir haben dann irgendwie uns zum 0-0 gequält. Das ist auch so ein richtig grottiges Spiel war. Irgendwie auch ein Flutlichtspiel und es ist danach eigentlich gar nichts passiert. Und ja, es hat auch geregnet oder sowas. Irgendwie so ein richtiges typisches 0-0-Spiel, bloß halt mit einer roten Karte Elfmeter vorher noch.
Ja, aber wenn wir in Überzahl spielen, da haben wir uns schon sehr oft sehr schwer getan. Von daher, kennen wir sehr, sehr gut. Ja, und dann die letzte Frage, wie endet das Spiel am Samstag? Dein Tipp?
Also ich habe optimistisch 2-0 getippt.
Okay, wer macht die Tore?
Herrscher und...
für Rai und Uja.
Okay.
Ja, mit Uja könnte er recht haben. Den habe ich auch auf dem Zettel. Allerdings habe ich ein 1-2 getippt. Also Auswärtssieg für Lautern. Ja.
Also in dem Sinne bin ich auch abergläubisch, dass ich immer auf Sieg tippe für Eintracht. Das hat sich in der Bundesliga damals, also schon fast 10 Jahre her, aber da habe ich irgendwie zweimal nicht für Eintracht getippt und dann hatte ich zweimal recht, seitdem mache ich das nicht mehr.
Hey, aber ohne Mist, so geht's mir auch. Ich kann nicht gegen meinen eigenen Verein tippen, es funktioniert nicht. Obwohl es ja darum geht, realistisch einzuschätzen, wie ein Spiel endet. Ne? Und trotzdem... ist irgendwo
man kann ja jedes
zwischen
Spiel
den Synapsen. Ne? So, irgendwo ist so ein Schalter, der, so ein kleines Männchen, der sagt, nein, die gewinnen.
Ist auch immer ganz witzig, wenn ich dann meine Tippspiele gucke, bin ich immer in den letzten Jahren immer ein Jahr gut gewesen, ein Jahr schlechter. Die haben einfach jetzt oben mitgespielt, haben unten mitgespielt. Das ist ja immer sehr abwechselnd bei uns. Und das macht halt doch immer viel aus.
Ja, dann sind wir auch schon durch. Oder hat noch jemand? Marc, hast du noch eine Frage?
Und ich wünsche allen von euren Fans, die anreisen, eine gute Fahrt. Ich hoffe, dass die Wurst im Auswärtsblock genauso gut wird, wie dem meistens bei uns im Heimbereich ist. dass alles, was die Hannoveraner da angerichtet haben, wieder repariert wurde. Wird ja auch einigermaßen angenehme Erfahrung gehabt, außer während des Spiels. Da dürft ihr gerne schlechte Laune haben, aber das seht ihr wahrscheinlich eh nicht.
Ja, doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich haben wir schlechte Laune, weil wir nur 4 Tore schießen.
Nee, Quatsch.
Ja, ich bin gespannt. Nee, mein Gott. Wird schon. Nee, aber ich habe keine Frage mehr, nee.
Okay.
Alles gut.
Ja, dann bedanke ich mich, Kiwi, bei dir. War sehr cool.
Also gerne.
Und vielleicht hört man sich ja noch mal. Und schaut mal noch im Blog vorbei die Woche. Da gibt es ja noch ein Interview.
Genau. Ich weiß nicht, wie man das veröffentlicht, aber ich veröffentliche den Text am Freitag, damit ihr, während ihr nicht tanzt, auch lesen könnt.
Achso, stimmt, das ist ja Tanzverbot. Ach.
Ja.
Ach Gott.
Ganz witzige Story, die ich noch dazu bringen kann. Okay. Wir haben ja normalerweise 1-2 Mal die Woche öffentliches Training. Wenn wir nicht Freitag spielen, dann 2-mal. Da hat diese Woche Eintracht das am Montag gepostet, dass wir Freitag öffentliches Training haben, unter anderem. Und ich habe schon gedacht, die haben doch bestimmt verplant, dass da kein Freitag ist. Das ist so ein Running Gag bei Eintracht, dass sie immer ja, ein bisschen durcheinander alles ist. dann kam halt der Fanbeauftragte auf mich zu beim anderen öffentlichen Training, meinte, ja, wir haben das irgendwie nicht so richtig im Kopf gehabt, dass da Freitag ist. Ja, da dürfen wir leider kein öffentliches Training machen. Und das ist halt kein öffentliches Training. Dafür gibt's dann halt ein Gegnergespräch.
Jesus wollte das nicht, dass ja an diesem Tag öffentliche Trainingseinheiten stattfinden.
Nee. Ja, das ist gefährlich. Das ist nicht fröhlich. Ne? Keine Ahnung.
Ich muss aufpassen, sonst kommt einer und schreit Blasphemie und versucht mich anzuzünden. Ja, könnte sein. Nee, cool. Weißt du, ich würde es irgendwie feiern, wenn dann wirklich irgendwie so Training ist, aber weißt du, und die Fans kommen so an, zumindest an Stadion oder zum Trainingsplatz und tanzen einfach dort. Also so, nur um dagegen zu sein, einfach tanzen.
Das weiß man ja, wann das Training ist. Die Uhrzeit hatten sie ja mal geschrieben. Naja, mal sehen.
Ja, die Uhrzeit wird sich, denke ich, nicht verändert haben.
Nee.
Ja.
Ja, aber man kann leider sehr schlecht gucken, wenn man nicht reingelassen wird bei uns.
Ach so, das ist das so Stadion oder wo?
Je nachdem, wo sie trainieren. Ja, wir haben so zwei, drei Plätze am Stadion. Je nachdem, wo sie trainieren, kann man sehr wenig sehen.
Ach so.
Oder sehr viel sehen. Ohne reinzugehen.
Einfach hin. Einfach hin.
Zu Jesus spaziere dort und dann passt das doch.
Genau.
Ja, gerade, ja, denn bei mir werden sie schon abkaufen.
Wieso nicht?
Jedes Mal Training. Und heute bin ich zum Beispiel spazieren gegangen. Ich wusste gar nicht, dass du trainierst.
Also, ach, hier ist das Stadion.
Das ist aber mal. Ups. Konnte das passieren?
Ja. Seid ihr umgezogen? Ja. Zufällig genau auf meinem auf meiner Spazierroute. Ja. Ach, wie schön. Yeah. Nee, cool. Jetzt haben wir wirklich statt einer halben Stunde 54 Minuten miteinander verbracht. Ey, ich fand es sehr spannend. Vielen lieben Dank auch meinerseits. Ich wünsche, obwohl sich alles in diesem Moment in mir dagegen wehrt, viel Erfolg am Samstag. einfach nur auf ein gutes Spiel. Darauf können wir uns einigen, oder?
Genau. Ja. Von faires Spiel.
Ja, gutes Spiel wird
auf und neben dem Platz war. Und dann passt das doch.
Ja. Ja.
Genau. Und danach.
Dass wir uns in der nächsten Saison wiedersehen in der Liga. Genau. In der zweiten Liga.
Das würde ich mir wünschen. Auf jeden Fall.
Auch schön.
Und spätestens dann holen wir das Bier nach. Das ist doch gut.
Genau.
Das ist ein Wort.
Ja. Also ich bin auswärts immer dabei. Ich habe diese Saison bisher alle Spiele gesehen.
Das okay,
soll auch so bleiben.
Ja, gut zu wissen.
Ja.
Dann sage ich auch Dankeschön nochmal und dann bis nächstes Jahr.
Ja. Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Yo, das war also Kiwi. Lieben herzlichen Dank nochmal für das coole Gespräch. Also Sebastian, eigentlich hat man eingeplant so 30 Minuten, ne? Aber
ja, wie immer. Um ihn immer halb schnuff.
Ja, nee, aber es gibt solche sympathischen Menschen auch auf Gegnerseite, da kannst du ja nicht einfach sagen, so Schnauze voll.
Ja, vor allen Dingen die Gespräche entwickeln sich ja dann auch immer, ne? Das ist halt schon.
Absolut. Gerade wenn während den Gesprächen dann noch so Parallelen aufgehen, weißt du, so.
Genau.
Und dann noch, also und mein Herz hat Kiwi erobert, als er über Thomas Oral sprach.
Ja, das war nett. Ja, aber es ist echt interessant, wie viele Parallelen man dann doch immer wieder findet, ne? Also ganz unterschiedliche. Also zu jedem Verein hat man andere Parallelen. Was ich eigentlich bisher sehr spannend finde, muss ich sagen.
Absolut. Vor allen Dingen erwartet man das ja so gar nicht. Ne? So hast du ja deine Fanbrille auf und so, habe ich natürlich an Spieltagen auch. Und dann sind eh alle anderen Kacke, nur dein Verein nicht. Das ist, glaube ich, bei jedem gleich. Ja,
ja, also ich glaube, ich finde es auch besonders spannend, wenn man gerade so Vereine oder Leute von Vereinen einlädt, die mit denen man nicht so viel zu tun hat oder die man vielleicht auch nicht so 100% sympathisch findet. Da haben wir ja auch schon ein paar Gäste mit dabei und da, wie sich das Gespräch dann so entwickelt, so geht zumindest ins mir, hat man danach dann schon nochmal andere Sympathien oder man, also für mich ist es halt immer schön zu sehen, dass da doch noch
normale mehr Sympathien Menschen
drin sein können. Ja, danke dir. Ich hoffe, man weiß, was ich meine.
Ja, also es ist nicht so, dass man sich mit anderen Leuten nicht unterhalten könnte. So. Ja. Das ist das, was du meinst.
Genau, und immer Respekt halt voreinander, respektvoll miteinander umgehen. Und das hat ja bisher immer richtig gut geklappt und von daher.
Also bei uns schon.
Ja. Ich weiß, was du ansprichst.
Ja, ne? Also wenn ein Podcast dann so endet, dann denke ich mir doch so, ja, dann schieb dir doch meine Faust dahin, wo die Sonne niemals scheint. Na gut, jetzt mag der eine oder andere fragen, wie nach London? Wie soll denn das gehen? So gefühlt regnet es da immer, was will der? Aber nein, wir reden nicht von einem anderen Land. Gut, komm, ist egal. Also das wollte ich nur nochmal loswerden. Das hat mich wirklich geärgert, das muss ich sagen. Aber jetzt heute hier natürlich nicht. Es war ganz wunderbar. Schaut auf jeden Fall mal dort im Blog vorbei oder auf dem Blog vorbei. Genau. Hat einen ganz interessanten Gesprächspartner. Es sagt zwar keiner, dass der Gesprächspartner toll ist, aber doch ich.
Nee.
Ich sag's.
Guckt einfach mal im Laufe des Freitags vorbei. Wir verlinken auch in den Shownotes.
Ajo, so als kleiner Osterhas, wisch.
Genau.
Nee, was ist denn das am Karfreitag? Ist ja, also wir dürfen nicht tanzen, ne? So, das ist schon mal Fakt.
Mhm. Und kein Fleisch essen.
Ach so, kein Fleisch, genau. Was isst man da? Schoko-Eier? Nee. Fisch.
Fisch, ja.
Fisch.
Aber gut.
Hier geht's mal halt, Fischstäbchen auf meinen Steak. Kein Problem. So, genau. Und tanz ja, dabei um den Grill.
Was mach ich denn? Ums Fischstäbchen, okay.
Um den Grill, ums Fischstäbchen. Ich hab grad wildes Kopfkino.
Kannst du auch das Fischstäbchen auf den Grill legen, dann kannst du um beides tanzen.
So, das ist der Plan. Das Kopfkino ist so weird. Im FCK-Trikot, um den Grill und auf dem Grill ein Fischstäbchen. Das ist nein. Alles falsch an diesem Bild. Außer das Trikot.
Ja, aber dann kommen wir jetzt vielleicht doch noch zum letzten Heimspiel. Es war so schön.
Also es war ja, bitte?
Ja, ich hatte ja interessante Sitznachbarn beim letzten Spiel. Unsere Lieblingskommentatoren von Sky, nämlich Thorsten Matuschka und Stefan Hempel, haben neben ihr Platz genommen und haben das Spiel kommentiert. Was soll ich sagen? Das Spiel wurde erst interessant, als Matuschka runter muss.
Wieso? Ist er eingewechselt worden oder was?
Nee, aber der ist irgendwie so, bevor die Nachspielzeit begonnen hat, ist Matuschka zusammengepackt und ist runtergegangen, damit er scheinbar, wenn Spiel aus ist, gleich Interviews machen kann oder so, keine Ahnung. Und ich muss sagen, hat er gut gemacht. Hat er echt gut gemacht. Kann man nichts sagen.
Naja. Ich zitiere unseren Freund Patrick an dieser Stelle. Stecken doch ein Bockwurst in die Kusch.
Schön. Nee, aber erstes Heimspiel samstagsabends. Flutlicht, was ich ja echt immer abfeier. Und Aufstellung war ich sehr erfreut, dass Herrscher zumindest auf der Bank sitzt, weil er hat ja auch die ganze Woche oder hat einmal oder zweimal mittrainiert in der Woche. Als ich beim Training war, war er zum Beispiel nicht dabei. Von daher fand ich es schon sehr geil, dass er mit dabei war und wie es sich rausgestellt hat. War sehr, sehr gut, dass er mit dabei war.
Ja.
Aber gab es für dich Überraschungen bei der Aufstellung?
Ja, also sie war für mich doch recht offensiv, die Startelf gewählt. Ich fand, also so richtig mega überraschend nicht. Was ich aber was ich sehr traurig fand, ist natürlich, dass Redondo nicht einsatzbereit war. So. Mhm. Aber das war ja vorher, glaube ich, bekannt. Dann, Aufstellung so an sich fand ich eigentlich ganz gut. Außer so ein paar Hobbytrainer auf Facebooms, ne? Angstscheiße, Fußball. Ja. Also kann ich wieder Bullshit-Bingo machen, ne? So war ich eigentlich sehr zufrieden. Es war von Anfang an, jetzt fange ich nämlich mal mit dem Spiel an. Ich fand es durchaus ausgeglichene Partie. Also nicht nur punktemäßig, also toremäßig, sondern es war wirklich ein umkämpftes Ding. Was auffiel, auch über den TV, dass das Stadion relativ laut war. Also die Stimmung hat anscheinend auf jeden Fall gepasst. Oder? Wie war es vor Ort?
Definitiv. Waren ja auch so 1500, schätze ich mal, aus Heidenheim mit dabei. Und ich muss sagen, Respekt. Also die Stimmung, die sie da gemacht haben, über 90 Minuten, war schon sehr geil. Also für hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht. Und im Stadion allgemein war es natürlich auch sehr gut. Also zum Spiel passend auf jeden Fall. Und ich habe da auf jeden Fall nichts zu meckern. Und beim Spiel selbst, ich war überrascht, wie gut wir mithalten konnten. Also ich habe ja Heidenheim, das letzte Heimspiel, hatte ich ja größtenteils live gesehen. Das heißt, ich war da schon sehr vorsichtig, was unsere Chancen da am Samstag angehen. Aber ich fand, wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Haben Heidenheim eigentlich kaum Möglichkeiten gegeben, da vorne was groß zu reißen. Heidenheim hat für mich viele Fehlpässe gemacht, was mich ein bisschen überrascht hat, gerade so im Spielaufbau und sowas. Und mein Highlight aus der ersten Halbzeit war die Schwalbe, die damit gelb belohnt wurde.
Von Beste, meinst du?
Genau, von Cesar war das, glaube ich, oder?
Ah, Cesar, genau. Nee, Beste war vorher. Ja, klar.
Und nee, das wie war, hast du die Schwalbe also gesehen? Cesar,
Cesar hatte im Vorfeld so einen Solo-Lauf gehabt, ne? Und ja, fällt dann irgendwie, während Kraus so auch in seiner Nähe war, also unmittelbarer Nähe von Cesar, ne, lässt er sich dann fallen. Und ich denke mir so, was ist denn das jetzt? Und der Schiedsrichter, wer hat nochmal gepfiffen? Hartmann war es, glaube ich. Der hat dann glücklicherweise anscheinend dann doch ein Adlerauge drauf gehabt und hat dann tatsächlich Schwalbe gepfiffen. War für mich auch eine Schwalbe. Hat mich halt irritiert, dass er gleich gelb gibt. Das sah ich jetzt in den letzten Wochen relativ wenig oder selten. Jetzt nicht nur bei unseren Spielen, sondern generell in Fußballspielen. Und ja, also es hat für mich, war das so in Ordnung. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
Ich habe bei Matuschka ja nochmal mitgeguckt, ob es eine Schwalbe war oder nicht. Und zwar ganz klar eine Schwalbe. Ja. Und ja, also ich finde schon, dass man da gelb geben kann. Also ich würde mir das viel öfters wünschen, dass wenn das da so eine Schwalbe gibt oder sowas, dass du das halt auch dann direkt
ja, du musst bestraft. Da durchgreifen,
Weil das bringt dir ja alles nichts, weil dann lässt sich da jeder dauernd fallen. Klar. Und was weiß ich was alles. Von daher top und aus. Und grundsätzlich, der Schiri hat echt einen guten Job gemacht am Samstag. Kommt ja sehr selten vor, dass ich einen Schiri lobe.
Ja, der hatte eine Linie, ja.
Am Samstag, ja. Genau. War definitiv okay.
Ja, finde ich gut.
Ja, dann hat Heidenheim in der Halbzeit gewechselt, haben hier nochmal einen Stürmer gebracht für Sessa.
Schimmer kam für Sessa. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sagte, Sessa wurde nur rausgenommen, weil sie Angst gehabt haben vor Gelb-Rot.
Ja, da habe ich auch so das Gefühl gehabt, oder? Das ist auch meine Vermutung, dass er da sicherheitshalber ihn gleich rausgenommen hat.
Mhm.
Und dann sind wir eigentlich verdammt gut in die zweite Halbzeit reingekommen. Ich fand, wir waren da schon überlegen. Oboko hatte ja doch noch einen guten Angriff. Oboko hat mir sowieso allgemein wieder sehr gut gefallen am Samstag. Ja. Das ist einfach brutal, wie schnell der ist. Und auch das Beigefühl, das er hat und die Pässe und die Flanken, die er da schlägt, das ist einfach ein Genuss, ihm dabei zuzugucken. Ich meine, klar, der verhaspelt sich auch mal so oder sowas. Oder macht auch mal einen Fehlpass, aber wie gesagt, also das macht einfach tierisch Spaß, dem zuzugucken, dem Typ.
Mhm.
Und ja, dann, wie gesagt, wir waren da echt überlegen und dann fangen wir das dumme Scheiß-Gegentor vom Kleindienst.
Ja, wobei aber vorher Kevin noch eine mega Abwehrsituation hatte, ne? Wo er den linken, ich glaube, linke oder rechte Fuß gerade noch so hoch hält und wehrt den Ball eigentlich souverän ab. Ja. Nur dann, warte mal, wie war das noch? Da gab es doch den Konter, wo Opoku dann noch mal rübergab dann zu Boyd und der verstolpert irgendwie. War das ne? Also das war auch eine mega Aktion, finde ich. Und wenn du dir
wo er da frei vom Tor steht, meinst
genau, du? Genau, genau. Und wenn du dir überlegst, dass das aus einer Abwehrsituation von Kraus entstand, ne? Wie schnell und clever dieser Konter aufgezogen wurde. Ey, da ist es eigentlich schon ein Graus, also nicht Kraus, sondern Graus, dass da nichts draus gemacht wurde. Also das war echt
ja, aber ich fand,
mega geil.
Ja, und ich fand Boyd am Samstag auch unglücklich. Also er hatte viele, viele kleine Situationen drin, jetzt nicht so was Dramatisches, aber so viele kleine Szenen, die nett clever gespielt waren. Und das bin ich so gar nicht von ihm gewohnt, muss ich ganz klar sagen.
Jeder darf mal einen schlechten Tag haben. Zumal, ja, wer nichts macht, macht Ake Fehler. Fangen wir mal so an. Ne? So, und dann kam es eben leider zu diesem Tor durch Kleindienst. Erst habe ich gedacht, Pick hätte getroffen, aber der hat anscheinend nur vorgelegt sozusagen. Ne? Und dann Kleindienst, genau. Donnert das Ding bei uns leider dann rein, wobei der relativ harmlos aussah, war aber in der Tat gefährlich. Und tja, was soll ich sagen?
Ja, war gut gespielt, Mann. War einfach gut gespielt und war der erste Torschuss von Heidenheim in diesem Spiel oder zumindest in der zweiten Halbzeit und dann halt echt ärgerlich, weil ich fand echt, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt da in der zweiten Halbzeit klar besser waren.
Ja, finde ich auch. Und
das Tor hat uns dann auch so ein bisschen geschockt, glaube ich, oder? Also, was heißt geschockt? Aber wir waren schon ein klein wenig beeindruckt. Aber das kann ich auch absolut verstehen, wenn du da so
Pass auf, wenn du die Gesichter in der Wiederholung oder in den Highlights mal so guckst, ne, die sahen allesamt genervt aus. So nicht geschockt, aber so genervt. So, das darf doch nicht wahr sein, ne? Gerade Kevin, Kevin Kraus, hat man im TV richtig schön gesehen, dass der gesagt hat, ach Mann, ne, so kannst du ja an den Lippen ablesen. Ja. So, ach, Mann, also da habe ich auch ehrlich gesagt mitgelitten, ey, war das ein Dreck. Aber gut, Trainer hat dann nochmal später reagiert, ich glaube so zwischendrin war da nichts mehr großartig zu erwähnen, ne, in der 64.
Es gab noch eine interessante Szene Situation, und zwar die Heidenheim-Spieler die Spieler waren sich dann immerhin im Tor warm, und die Heidenheim-Spieler haben dann nach dem 1-0 gewechselt und sind dann hinter die Ostkurve, also hinter das Tor hinter der Ostkurve. Und ich weiß nicht, ob es damit tatsächlich was zu tun hatte, aber danach haben Dirk Schuster und Frank Schmidt ein klein wenig diskutiert am Spielfeldrand. Und ich habe mich so innerlich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die Heidenheimer da jetzt wohl offensichtlich sicherheitshalber dann doch hinter die Ostkurve gehen.
Ach so.
Dann war zumindest im Stadion sehr kurios.
Ach, aufgeschissen. So, nee, aber kommen wir zum Wechsel. Hanslik ging runter, dafür kam dann Philipp Herrscher auf den Platz, was auch ganz gut so war. Nicht, weil Hanslik schlecht war. Also ich finde im Übrigen wirklich, es hat jeder richtig gut gespielt. Es war ein Miteinander, es war ein tolles Miteinander, und ich muss dir nochmal widersprechen im Übrigen, ne? Ich saß so, nee, was heißt widersprechen? Ich kann ja durchaus was anderes gesehen haben, obwohl es das gleiche Spiel ist. Mich hat das mit den Fehlpässen von Heidenheim nicht überrascht, weil sie so die letzten Spiele, finde ich, schon auch aufgetreten sind. Sie sind bestrebt darin, das Spiel schnell zu machen, was sie ja auch auszeichnet. Das gelingt ihnen ja zumeist. So, und aber dadurch entstehen bei denen unfassbar viele Fehlpässe. Ah, was heißt unfassbar viel? Das ist jetzt auch wieder zu hoch. Aber dadurch entstehen bei den Heidenheimern eben diese Fehlpässe. Sind sie auch bestrebt, die abzustellen, aber bei uns hatten sie wieder so einen Tag erwischt, da wollten sie es extra schön machen. Und deswegen hat es dann genau deswegen nicht funktioniert. So. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, genau. Nach dem Wechsel, ne? Hat Rapp, der mir in der ersten Hälfte gar nicht so gefallen hat, muss ich ehrlich sagen, hat aber da das war eigentlich ein taktisches Foul, ne? Begangen, wo er dann gelb gesehen hatte.
Ja. Es war. Ich weiß nicht, ich kann mich an die Szene erinnern. Es war eine Szene, wo ich mir auch gedacht habe, warum macht er jetzt ein taktisches Foul? Das sind ja noch genug. Also es war ja ein Angriff von Heidenheim in dem Moment. Und ich habe mir so gedacht, warum machst du jetzt ein taktisches Foul? Das sind ja noch gefühlt fünf Lauterer hinten dran zwischen Tor und dem Angreifer. Weiß nicht. Also ich fand es auch unglücklich in dem Moment.
Ja, aber Rapp, muss ich sagen, hat ab dem Zeitpunkt vor diesem Punkt stach er für mich dann doch ein bisschen besser raus, so in der zweiten Hälfte, im Gegensatz zur ersten. Halbzeit. Und ich fand aber auch den Wechsel dann gut, in der, oh, keine Ahnung, es war kurz nachdem er gelb bekam irgendwann.
72. Ne?
Da kam dann Clement, glaube ich, für Rapp. Und dann hast du auch gemerkt, irgendwie das Spiel verändert sich. Leider aber gab es vorher dann noch so einen blöden Drecks-Glückstreffer von Heidenheim. Also wirklich, und da habe ich gehört, ja, der ging auf Lutes Kappe, sag ich, was für ein Unsinn. Wie willst
weil
du
angeblich zu weit vom Tor gestanden hat, oder?
Der was? Hat nicht zu weit vom Tor gestanden. Du, der hat auch der kommt doch so hoch, in so einem hohen Winkel runter. Wo soll denn der Torwart da stehen? Du musst, um diesen Ball zu fangen, musst du hinter die Torlinie und kein Torhüter der Welt steht einfach mal so spontan hinter der Torlinie und dann noch im rechten Eck. Also, ja, also bei aller Liebe, irgendwo hört es doch auf.
Aber wo hat ein Pick gestanden? Pick hat ungefähr so vielleicht 20, 22 Meter oder
der
sowas.
Der hat auf jeden Fall gestanden vom 16er.
Und dann stehst du als Torhüter nicht auf der Linie oder sowas. Natürlich eben. Stehst du dann in die Richtung und ein bisschen vorm Tor. Und wenn du dir die Flugbahn von dem Ball anguckst, wie hoch der Ball steigt, wie hoch der dann nochmal runterkommt. Also das kann ich nicht nachvollziehen, dass man da Lute irgendwie Mitschuld gibt oder was an dem Tor. Also da kannst du nichts mehr machen. Und es war einfach geil gemacht. Für mich war es auch ein Glückstor. Aber hat er ja im vorigen Spiel auch schon so ein ähnlicher Treffer gemacht. Also ist wahrscheinlich doch nicht nur Glück, aber im Stadion hat es halt echt brutal.
Naja, viel Effet ist es nicht. Das ist einfach, er probiert es jetzt aus. Entweder er geht rein oder er geht nicht rein. Das ist so 50-50. So, und in dem Moment ging er halt mal wieder rein und dann, tja, meine Fresse. Aber
er hat auch nicht gejubelt, auf jeden Fall, nach dem Tor.
Nee. Also ich konnte die Pfiffe im Übrigen auch nicht wirklich nachvollziehen, denn ich weiß ja nicht, weiß ja nichts. Komm, ist egal, lass einfach gut sein. Fakt ist in dem Moment ein gegnerischer Spieler, da ist es mir auch scheißegal, ob der mal bei uns gespielt hat oder nicht, da kann man sich ja freilich drüber aufregen, dass das Ding jetzt mal gesessen hat. Alles andere wäre ja auch komisch, oder? Sollte ich mich jetzt freuen, wenn der Gegner gegen unser Tor schießt? Also, so. Aber muss ich hingehen und muss den Spieler dann, wie soll ich denn sagen, so beleidigen, dass er, wie wenn er nie zu uns gehört hätte, weißt du? Obwohl er also ja nicht provoziert hatte.
Nee, gar nicht, absolut. Und ich fand aber auch während dem Spiel, zumindest aus meiner Position im Stadion, fand ich während dem Spiel wohl bemerkt, die Pfiffe gar nicht so krass. Hat sich aus meiner Sicht noch im Rahmen gehalten.
Mm. Ja, ich glaube, dass so.
Man muss auch ganz klar sagen, dass sich Pick echt nochmal gesteigert hat, als er bei uns gespielt hat. Also ich fand ihn mit einer der besten Spieler auf dem Platz während den 90 Minuten. Was der alles gelaufen ist, was der spielerisch da abgehalten hat, das ist schon eine krasse Nummer, muss ich
sagen. Da war er extra motiviert, weil es gegen uns ging. Das ist das, was ich sage. Ich behaupte nach wie
vor. Kann natürlich schon sein, aber.
Ja, ich behaupte nach wie vor, dass Pick immer noch nicht sein volles Potenzial, das in ihm schlummerte, gefunden hat und nutzt. Aber gut, das mag dann halt vielleicht auch von mir eine Fehleinschätzung sein. Keine Ahnung. Ich finde, in dem Kerl steckt da einst noch mehr drin und schade, dass er natürlich damals nicht zu uns gepasst hatte, weil wir mit uns selbst beschäftigt waren. Ne? Also das heißt, Ausbildung eines Spielers. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo er uns verlassen musste, war der FCK eher mehr darauf bedacht, Menschen zu holen, die dem FCK helfen, nicht umgekehrt. Es war ein toller Entwicklungsspieler. Also das muss man ganz klar sagen. Gut, komm. 75. fiel dieses doofe 0-2, woran Lute keine Schuld trägt, meiner Meinung nach. Dann gab es der Dreifachwechsel, den ich im Übrigen gut fand. Das muss ich auch nochmal betonen. Ne? Lobinger für Ritter.
Genau.
Durm, wir haben gar nicht über Durm gesprochen. Durm hat da auch gute Szenen gehabt, ne?
Wollte mir gerade sagen, der hat mir am Samstag auch sehr gut gefallen. Also er hat da so zwei, drei Vorstößen nach vorne, die sehr geil waren. Hat, glaube ich, auch noch einmal irgendwie ans Außennetz geschossen.
Oder genau, sowas. Das war aber noch in der ersten, ne? Das war.
Genau, richtig.
Also da hatte ich schon fast den Torschrei auf den Lippen gehabt. Aber gut, komm. Das war wirklich ein sehr gutes Spiel von ihm. So, der musste aber eben auch raus. Reinkam Hendrik Zuck und De Breville kam für Terence Boyd. Und dann war doch. Kurz darauf gab es auch noch dieser was war denn das? War das ein Pfosten oder was? Hatte nicht Lobinger? Ah, nee, pass auf. Er kam durch dieser Querleger und Lobinger rutscht irgendwie dran vorbei oder irgendwie sowas.
Genau, und der Ball geht dann rechts neben dem Tor vorbei, genau. Das war aber eine starke Szene. Also war, glaube ich, auch von Oborgu vorbereitet, oder?
Der hatte halb hoch geflankt. Also das war jetzt keine hohe Hereingabe, aber es war auch keine flach. Das war wirklich so ein Mittelding. Und ich
Lobinger fliegt da an. fliegt
ey, auf so den Richtung Knien Tor. Ist er da nach vorne gerutscht, ne, weil er gedacht hat, okay, jetzt oder nie. Oh Gott, war das knapp. War das knapp. Man leidet noch mal richtig mit, weil wir hören ja jetzt, ne, 81. Minute, das heißt Schlussphase. Und da lief noch mal irgendwie alles steil. Kurz vor der 90. Wechselte der Gegner nochmal irgendwie aus. Das war aber kein Dreierwechsel, sondern nur ein Zweierwechsel. Dann aber Rittmüller für Pick, das weiß ich noch.
Und Kühlwetter kam ja dann für Beste.
Genau, das war dieser Doppelwechsel, genau. Ja.
Genau.
Der Beste, da war der Name nicht Programm.
Ja, ist und egal. Meloni kam ja dann raus und da hat ja auch nochmal Frank Schmidt nach dem Spiel auf der PK nochmal erzählt, dass das für ihn so vielleicht der entscheidende Moment war, wo ihnen das Spiel so ein bisschen aus den Händen geglitten ist oder vielleicht auch ein Grund dafür war.
Weil er Ramuzovic eingewechselt hat?
Nee, weil Meloni raus musste.
Ach so, weil ich fand, ja, der
kann da ziemlich viel rausverteidigt dann.
Ja, schon, aber ich finde Ramuzovic, der kam ja für Meloni, ist Meloni. Also manchmal habe ich Talent, Namen auszusprechen. Naja, Ramuzovic ist aber doch auch eine Bank, finde ich. Das fand ich eh irgendwie seltsam, dass ich während des Livestreams da gefragt wurde, was ich von Ramuzovic halt. Also anscheinend steht er nicht hoch im Kurs. Und das ist das, was ich nicht so ganz blick. Das ist doch ein Megaspieler. Naja, komm, ist egal. Es gab dann in der ersten Minute der Nachspielzeit, Heide Witzka, Tomiak
hat Kühlwetter umgehauen, aber wie, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Da bin ich froh, dass es keine Karte gab, ohne Mist, ey.
Ja, ich habe auch gedacht, ich hätte auch damit gerechnet, dass es zumindest ins Gelb gibt. Also ich meine, roten Elfmeter wird ja nicht mal gemacht, wegen Doppelbestrafung und so, genau. Aber Gelb hätte ich auch fest damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ärgerlich in dem Moment, ne? Weil ich habe irgendwie immer noch gedacht, wenn wir jetzt irgendwie den scheiß Anschlusstreffer machen, dann wird es vielleicht doch nochmal eng und dann bekommst du das so ein blöder Elfmeter gegen dich, völlig berechtigt übrigens. Und es hat mich auch gewundert, dass da der Schiedsrichter, also wurde ja dann offensichtlich nochmal überprüft und hat ja dann gefühlt nochmal eine Minute gedauert, bis der Elfmeter dann ausgeführt wurde. Und ich habe dann so geguckt, wer schießt dann so klein, die ins Schieß. Ach nein, komm.
Ja, ich habe das Ding auch schon drin gesehen, aber selbst wenn er nicht den Außenpfosten getroffen hätte, wäre Lute da gewesen. Das ist das, was mich beruhigt. So.
Ja, also bei mir im Stadion, also wo ich im Stadion habe ich sogar gedacht, dass Lute ihn mit rausgefaustet hat. Tatsächlich. Aber
ich glaube, für die Faust hätte es nicht gereicht, aber er hätte so vorne die Finger auf jeden Fall dran gehabt. Aber es kam ja nicht dazu, weil. Na, es wurde, warte mal, wohin hat er dann geschossen? Ich glaube, rechts oder links?
Rechts, rechts, genau. Pfosten, genau.
Ach, rechts? Ach, ich depp. Siehst du mal, ich bin jetzt gerade irgendwie, ich sehe die Bilder vor mir, aber die laufen schneller ab, als ich sprechen kann. Und genauso schnell ging es ja dann auch wieder in die andere Richtung. Also es ist plötzlich stürmte der FCK wieder aufs gegnerische Tor. Was war denn das? Das war, glaube ich, noch auch wieder Opoku, ne? Der da einleitet und Depreville haut das Ding.
Doppelpass mit Opoku.
Ey, haut das Ding ins rechte Eck. Und ich denke so, ach du Ficker, ey. Anschluss, Stadion wird immer lauter. Die Außenmikrofone an den Seiten, die überdrehen. Sky kommt nicht mehr nach mit dem Ton und zack, geht's schon wieder los. Und wieder nach vorne, das war ja irgendwie 2 Minuten drauf, fällt plötzlich dann durch her. Der das Ding sowas von mit viel Wut in dieses Drecksnetz da reinzimmerte. Ey, da, oh Gott, und in dem Moment war alles außer Rand und Band. Das war eine Megastimmung, das ist so rübergeschwappt über die TV-Dinger. Das war ja fantastisch. Wirklich ein Fest, nicht nur auf dem Betze, sondern echt bei jedem TV-Zuschauer zu Hause. Es war unvergesslich, glaube ich, für jeden FCK-Fan, zumindest bis zum nächsten Spieltag.
Nee, war wirklich also, was Besonderes. Der Jubel war echt brutal und ich habe ja dann doch schon das ein oder andere Spiel gesehen auf dem Betze und vielleicht auch schon das ein oder andere Tor bejubelt, aber der Jubel da am Samstagabend, boah, der war brutal. Also ich habe echt selten erlebt, dass das komplette Stadion, zumindest die ja noch da waren, da komme ich gleich nochmal dazu, wie da alle ausgerastet sind, Mann. Und dann rennt da die ganze Bank, rennt auf das Feld, das hat am Stadion so geil ausgesehen, wie wenn da plötzlich gefühlt 50 Mann auf dem Platz rennen und sogar Dirk Schuster rennt bis zur Mitte des Platzes und merkt, oh, ich bin auf dem Platz oder was und geht dann so ganz leise zurück, war echt ein geiles Bild. Und ja, aber wenn man sich nochmal das 2-2 anguckt, ist halt schon krass, ne, Bormuth, leitet quasi das Tor ein, Tomiak flankt dann, Kraus legt ab und Herrscher knallt das Ding rein. Also die halbe Abwehr da dran beteiligt an dem Tor. Ja. Faszinierend. Und es war in dem Moment, war es, wie du schon sagst, einfach die Wut und als Truff und eine Wache.
Genau, also war fantastisch. War wirklich fantastisch mit anzusehen.
Und Gott sei Dank war das Spiel dann direkt aus, weil ich habe schon gedacht, so wie die da alle zurückgerannt sind und Zimmer hat, glaube ich, gefühlt 5 Minuten am Stück einfach nur gejubelt. Es war echt klasse dazu zu sehen. Ich habe nur gedacht, pfeife bitte einfach ab, nicht, dass unsere noch irgendwie so am Jubeln sind und verkacken es jetzt doch noch. Aber er hat ja dann direkt abgepfiffen, von daher war alles gut. Und ja, Nachspielzeit am Betze, wie schon lange nicht mehr erlebt. Es hat einfach Bock gemacht, das war Betze.
Ja, lange nicht mehr erlebt und überhaupt noch nie erlebt hat so mancher Stadionflogger. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also wirklich. Ja,
bevor es viral ging, habe ich es schon mittags geguckt gehabt. Ach ja, es ist halt.
Also ich beleidige ungern Menschen, aber den ganz besonders gern, weil er hingeht und blockiert dann noch die Kommentare, beziehungsweise löscht sie oder blendet sie aus. Also, ja, dass man nicht in der Lage, wenn man nicht in der Lage ist, zumindest so ein bisschen zu kommunizieren. Weißt du, er sagt, ja, er ist dann vorher raus, weil Akku war leer vom Handy.
Ja, komm, aber der Grund ist ja aus mehreren Gründen schon totaler Bullshit, weil du siehst ja dann am Schluss, wie er im Stadion hockt und sagt dann sowas, moderiert ja dann quasi mehr oder weniger ab und dann erzählt er, ja, die haben jetzt 2-0 gewonnen oder sowas, was ich so in die Richtung. Und dann siehst du, wie er vorm Stadion ist und winkt dann noch so ein Betze zu. Und dann ist er ja im Auto und erzählt, oh, Wahnsinn, Spiel, 2 Tore und so. Aber er erzählt dann halt nicht, dass noch ein Elfmeter gab, was ja dann zu der Komplettgeschichte ja doch nicht unwichtig ist, dass die noch einen Elfer hatten. Und ja, also total kurios.
Und vor allen Dingen erzählt er ja, weißt du, draußen vorm Stadion geht dann der Akku noch, ja, und dann im Auto, ja. Ich hätte es mir ja noch so halbwegs abnehmen können, wenn er gesagt hätte in diesem Video, in diesem ominösen, dass wir nicht verlinken, weil ich finde, sowas nee, darf man keine Fall. Aufmerksamkeit geben. Also diese Art von Vlogger, ne? Nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Typ geht echt null fit. Und da spricht jetzt das Fanherz. Aber zumindest hatte er den Anstand gehabt, nicht im, komme ich auch noch gleich zu, so abschließende Worte dazu. Nee, auf jeden Fall sagt er dann noch so, aber im Auto, Fischerstatter, er sagt, er hat jetzt so das USB-Kabel drin und so und lädt es jetzt durch das Auto auf. Nee, stattdessen sagt er halt so, nö, Powerbank dürft ihr ja nicht mit reinnehmen, deswegen lädt die jetzt auf. Und ich denke so, wä? Der hat jetzt die Powerbank angeschlossen, dass die Powerbank auflädt. Also nicht sein Handy, sondern das Auto lädt die Powerbank auf. Da denke ich mir so, alles klar, ach komm, die fahr beim nächsten Mal irgendwie nach Lu Ost oder was weiß ich, geh zum Halleheimer nach Trippstadt oder was weiß ich. Hauptsache nicht bei uns. Bleib einfach weg. So, und das Abschließende, was ich jetzt noch zu dem Typen sagen möchte, ist, er hat zumindest, und das muss man wirklich zugutehalten, er hat nicht mit 5-Cent-Stücke in der Westkurve umhergeworfen, wie so mancher Irrer. Muss man wirklich sagen, da gab es nämlich fast eine Verletzung. Ja, das ist nicht lustig. Dann, obwohl es sich natürlich lustig anhört, weil, oh Gott, ein 5-Cent-Stück, aber das ist ein Wurfgeschoss. Also, nee, das kann auch böse sein, ne?
Kommt mit Kopfschütteln einfach, ne?
Absolut. Er hat nicht in die Westkurve reingeschifft. Was durchaus passiert ist am letzten Heimspieltag. Also wie asozial muss man sein? Er hat keine Rechtsparolen geworfen. Er hat keine FCK-Spieler in der Westkurve stehend beleidigt. Das muss man dem Typen zugutehalten. Ne? Oder wie siehst du das?
Ja, also von den Sachen, die du da erzählt hast, habe ich fast nichts mitbekommen, aber es ist halt schon krass. Ja, und ansonsten, ich meine, ich schaue ja auch viele Vlogger da, die da ja momentan schießt das ja wie Pilze aus dem Boden.
Ja, weil es Klicks bringt. Ja.
Und ich schaue die ja auch öfters mal mehr oder weniger begeistert und da gibt es auf jeden Fall bessere. Unabhängig jetzt von diesem Spiel.
Aber weißt du, ich finde sowas dann okay, wenn man nicht so, wenn man keinen FCK-Bezug hat, stell dich nicht in die Westkurve. Weißt du so? Und das hat er ja auch nicht gemacht. Und das finde ich dann wiederum okay. Wenn du aber kein FCK-Fan bist und kein da hast du in der Westkurve nichts zu verlieren. Westkurve ist kein Ort, um dich toll zu fühlen. Westkurve bedeutet, wer da drin steht, hat Support zu leisten. Das ist die Pflicht eines jeden Westkurflers.
Ich schließe da draus, wir sind durch. Und haben wir tatsächlich noch ein Thema.
Nee, ich bin genug Rage-kaliert. Es tut mir wirklich leid. Okay. Es kotzt mich halt so unfassbar an. Was soll ich denn sagen? Das können wir von mir aus auch rausschneiden.
Vielleicht kürzen.
Bei Parts kürze ich dann, ja.
Alles klar, gut. Also 2 Sekunden.
Alles klar. So, dann machen wir Feierabend. Ich wünsche euch allen ein. Nein, wünsche ich nicht. Sebastian, unser Podcast ist auf Instagram.
Genau, auf Instagram sind wir unzerstörbar-podcast. Und bei Twitter auf @unzerstörpod. Und natürlich auf unzerstörbar-podcast könnt ihr auch euch online unsere Folgen anhören.
Genau.
Und wo findet man dich?
Auf Twitter Marc-Litz, auf Instagram Litz-Marc und natürlich auf YouTube, youtube.com/MarkLitz. Funktioniert auch. ich sagte letztens dauernd noch das Ad mit oder das C/ und so. Letztens habe ich einfach so eingegeben, funktioniert auch.
Braucht man alles nicht. Ah ja, das ist doch falsch.
Nee, braucht man alles nicht. Und für die nächste Unzerstörbar-Ausgabe habe ich auf jeden Fall was mit dem Gepäck. Das kann man schon mal teasern. Ja.
Da bin ich mal gespannt.
Ajo, wird gut.
Ey, dann Nee.
Du Moment, selbst Moment, bist auch noch auf Twitter. @roterteufel heißt ja, der junge Mann. Folgt dem.
Und bei Insta @roterteufel.fck.
Absolut, schickt ihm ein paar, keine Ahnung, Dickpics, also Bilder von Florian Dick.
Gott.
Ah ja, geht doch, ist doch Ostern. So.
Also, natürlich.
Oh Gott. Ich setze mal vorsichtshalber so eine halbrote Edit-Mark, vielleicht lasse ich sie auch drin, mal gucke. Aber Sebastian, es war mir eine Riesenfreude, mit Kiwi und mit dir heute zu plaudern.
Genau, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Kiwi, dass er bei uns zu Gast war. Und natürlich bedanke ich mich bei dir, Marc. War wieder großartig. Und wir hören uns demnächst. Und ich sag ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt
gesund. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch allen. Ich habe euch lieb. Frohe Ostern. Bis dann. Tschüss.